Feel it. Max. It's probably moments. Hey. Unplanned.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Feel It Max. Ich habe wieder heute einen wunderbaren Gast, den Lars. Lars, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Max, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Finde ich mega, dass du heute da bist. Erste Frage an dich. Weißt du überhaupt, auf was du dich hier eingelassen hast?
Nein.
Gar nichts.
Aber wenn du mich einlädst, dann hatte ich ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, ich lasse mich mit einem guten Gefühl drauf ein.
Willst du, dass ich dir ein kleines Intro gebe, was es hier vielleicht geht?
Bitte, unbedingt.
Wir wollen rausfinden, oder ich möchte rausfinden, was dich so am meisten begeistert, wo du im Flow bist, ein bisschen was über deine Person rausfinden. Vielleicht hast du irgendwelche Tipps, ja, wie man selber seine Begeisterung, seinen Flow findet. Aber das Wichtigste ist, und ist auch das Schönste, was mir am meisten gefällt, es ist komplett ungeplant. Also wir wissen beide nicht, wo es uns hinführt. Das Wichtige ist, dass du schon gleich weißt, immer wenn du eine Frage hast, dass du auch sofort Fragen stellst. Es ist kein Interview, am Ende ist es ein Gespräch. Hast du Lust zu beginnen?
Zu beginnen? Okay, wunderbar. Ich bin ja klassischerweise unterwegs, auch manchmal mit meinem eigenen Podcast. Mhm. Deswegen frage ich dich wahrscheinlich jetzt einfach direkt zu Beginn, warum sitze ich jetzt hier? Was war deine Intention dabei zu sagen, du startest einen Podcast und dann hattest du vielleicht auch noch das Gefühl, als du mit mir gesprochen hast oder wir geschrieben haben, der Lars ist auch dabei, das ist cool. Warum?
Warum? Das ist super, dass du jetzt mal die ernste Frage stellst. Das ist mir noch nie passiert, finde ich mega.
Das ist mir gerade angeboten.
Ja, ich find's super. So muss es sein. Tatsächlich, weil du eine Person bist, die tatsächlich, ich sag jetzt mal, wenn man aus Gefühlssicht immer ein Strahlen im Gesicht hat. Du bist immer jemand, der macht, der Lust hat, der auch wirklich viel Energie reinbringt. Egal, was du tust, du machst es mit voller Leidenschaft. Und deswegen werde ich auch das direkt drehen jetzt wieder zu dir. Weil das nämlich genau das der Grund ist, warum du hier sitzt, weil ich das Gefühl habe, dass dich viel begeistert und was dich begeistert, dass du damit sehr viel Freude machst, dass du so ein Lächeln im Gesicht hast. Deswegen stelle ich die erste Frage doch jetzt an dich. Was begeistert dich am meisten, Lars?
Wenn ich auf die letzten Jahre schaue, dann ist es bei mir eigentlich so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, es ist unterschiedlich oder es sind unterschiedliche Dinge. Und eigentlich ging es dann doch wieder zusammenführend zu einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe es mal als Purpose-Unternehmer beschrieben, aber ich habe es jetzt auch immer wieder gemerkt, dass es schon im Studium soweit war, dass ich gesagt habe, wenn mein Bauchgefühl sagt, ich gehe in die richtige Richtung und ich versuche ständig nach vorne zu gehen und ich versuche neue Dinge zu probieren, ich versuche Dinge auszuprobieren, wo mein Bauchgefühl stimmt, dann hat es mich bis jetzt immer weitergebracht, auch wenn es kurzfristig sich nicht so angefühlt hat, aber dieses langfristige Denken, ich schaffe einen Mehrwert für mich und andere oder für andere und mich, das hat mich, glaube ich, bis jetzt immer angetrieben. Und so habe ich zig Baustellen auch angefangen, aber schon auch immer wieder versucht, einen Fokus zu legen. Das heißt, mich treibt am meisten eigentlich an, Dinge auszuprobieren, Dinge aufzubauen und dann aber auch mal dran zu bleiben und zu merken, wenn es unangenehm wird, dann schafft man hinten raus vielleicht noch mehr Schwung aufzunehmen, noch mehr Momentum aufzunehmen. Also dieser Vortrieb, mit einem langfristigen Gedanken, das ist mein Antrieb.
Der Vortrieb mit einem langfristigen Gedanken. Finde ich spannend. Erklär es mir bitte noch weiter.
Ja. Ich glaube, das meiste, was viele Leute sehen, ist, gerade wenn es ums Unternehmertum geht, beispielsweise, wo ich ja gefühlt mittendrin bin, war immer so dieses Thema, wenn Menschen von finanziellen Mitteln gelockt werden ins Unternehmertum oder angetrieben werden, dann war es so, dann haben die früh wieder aufgehört. Ja, weil wenn ich jetzt auf meine letzten 10 Jahre Unternehmertum zurückschaue und vor allem in den letzten 6, 7 Jahren natürlich vertieft mit der großen GmbH, mit der kleinen GmbH, aber halt ein größeres Unternehmen, dann war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, Menschen sehen, ich werde reich mit dem Unternehmertum. Und dann kommen die da rein und dann denken die, das Finanzielle ist immer alles gleich an erster Stelle. Und dann geben sie so schnell auf, weil sie merken, nach 1, nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren funktioniert es noch nicht aus finanzieller Sicht. Aber wenn du die anderen Themen alle mit reinnimmst und sagst, okay, Finanzen ist ein wichtiges Themenfeld, das muss geklärt sein, so wie in einem Job oder sonst wie. Es muss einfach geklärt sein, dass du deinen Alltag bestreiten kannst, egal ob mit Ersparten oder mit alltäglichem Leben sozusagen mit der Arbeit. Aber sobald du langfristig denkst, werden auf einmal die ganzen anderen Werte mit reingenommen, wie das, was ich jetzt tue, macht mir das Spaß. Das, was ich jetzt tue, halte ich das durch, auch wenn es mal so richtig unangenehm wird, weil Spaß machen tut es ja nicht immer, sondern es wird ja immer wieder unangenehm. Das Leben ist eine Achterbahn. Und immer dann, wenn ich merke, es wird besonders anstrengend, dann kann ich mich an meinem Glauben daran festhalten, das wird, weil ich das Bauchgefühl habe, dass es in die richtige Richtung gehen kann. Und dann probiere ich vielleicht neue Dinge aus, dann probiere ich andere Dinge aus. Aber ich versuche immer, dieses Ziel weiterhin zu verfolgen. Mhm. Ja? Also diese Resilienz zu beweisen, zu sagen, ich bleibe dran, ich habe die richtigen Leute ausgewählt. Und wenn mal nicht, dann tauscht man es vielleicht aus oder dann tauscht man seinen eigenen Weg aus. Aber das Ziel muss gleich bleiben. Und das ist sehr langfristig gesprochenes Ziel. Also nicht die nächsten 2 Jahre muss das klappen, sondern die nächsten 30 Jahre darf das funktionieren.
Ja.
Aber immer wieder mit einzelnen kleinen Zielen natürlich, aber das ist jetzt so sehr holistisch. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Für mich ist so, ich habe in allen Lebensperspektiven, ob in der Beziehung, in meinem Unternehmertum, in einzelnen Aufgaben, die ich tue, auch wenn sie manchmal kurzfristig wirken, ein sehr langfristiges Ziel. Mhm. Also dieses, ich merke, kurzfristiger Schmerz ist manchmal akzeptabler, wie wenn ich das Gefühl habe, das bringt mir nicht langfristig mehr Sinn oder langfristig einen größeren Sinn.
Das ist spannend. Also jetzt sind wir bei mir gefühlt sich schon. Also es geht und bei dir um den langfristigen Sinn. Du hast ja vorgesagt, Purpose-Unternehmen. Ja. Passt ja eigentlich genau dazu. Das heißt, du möchtest was Neues machen. Du hast diesen Antrieb. Du möchtest durchhalten. Jetzt frage ich dich mal, das ist jetzt was immer in die langfristige Richtung geht. Wenn du jetzt ein bisschen im Moment auch bist und ich dich jetzt die gleiche Frage nochmal stelle, was begeistert dich im Moment? Also wo merkst du, ich bin komplett gerade bei mir? Weil wenn du mir jetzt sagst, das ist etwas, was über Jahre funktionieren soll, dann ist es ja eine sehr langfristige Sache. Ich sag mal, das ist etwas, was wichtig ist, aber ich meine, das Gefühl gerade, also ich, das Gefühl ist jetzt, die Frage, die ich habe, ist, was begeistert dich an dem Tun oder was du machst, wo du sagst, jetzt bin ich genau bei mir?
Mich begeistert das, mit Menschen zu tun zu haben. Ich glaube, das, was du am Anfang ein bisschen beschrieben hast, ich glaube auch mein Bauchgefühl sagt oft, das ist das Richtige, wenn ich mit Menschen in dem Moment zu tun habe, wo ich einfach Spaß dran habe. Es ist in unterschiedlichsten Formen, kann man mit Menschen zu tun haben. Ich meine, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, das ist ein Moment, in dem man sich wohlfühlt, wo man denkt, okay, irgendwie wir verstehen uns, wir sind uns sympathisch und wir kommen irgendwo auf einer Wellenlinie an, wo wir auch gemerkt haben, da sind wir oft schon in gute Gespräche gekommen. Auch als du mich mal besucht hattest im Büro, da haben wir über dein Buch gesprochen. Das sind einfach Momente, wo ich in diesen Moment hineinsteige und dann gehe ich darin auf. Also ich versuche dann nicht zu sehen, was kann ich jetzt hier rausholen, sondern ich gehe dann in diesen Moment auf, weil ich mit Menschen mich darauf einlasse, auf einen Moment. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dieser Momentflow, ohne jetzt die langfristige Perspektive. Dieses im Moment zu leben bedeutet, ich lasse mich auf den anderen Menschen ein, ich gehe gezielt Chancen ein, mit anderen Menschen auch diese Momente zu erleben. Also ich sage auch vielleicht mal zu und sage, hey, ich weiß gar nicht, was das jetzt bringt. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt machen soll. Aber wenn es irgendwie zeitlich reinpasst und das Bauchgefühl stimmt, dann gehe ich da hin und dann gehe ich unvoreingenommen hin und versuche einfach nur zu überlegen, was passiert jetzt hier. Ich meine, ich war auf Events, die hatten so mit meinem Unternehmen gar nichts zu tun und trotzdem kam ich danach wieder raus und war so richtig belebt. So richtig dieses, ich habe mit Menschen Gespräche gehabt, die mich inspiriert haben, die mich motiviert haben, obwohl ich manchmal sogar über meine Motivation erzählt habe und andere gefühlt nur zugehört haben, war es irgendwie wieder ein inspirierender Moment. Nicht um zu sagen, hey, ich rede so viel von mir und alles ist cool, weil die mir zuhören, sondern weil das so, da kamen dann so Fragen, die einen dann selber zum Nachdenken bringen oder selber so in den Moment reinfühlen lassen. Was machst du da eigentlich? Hinterfragst du dich so ein bisschen? Oder ich hinterfrage mich dann zum Beispiel und sag dann, das, was ich tue, ist eigentlich doch gut. Weil es sind so oft Momente in unserem Leben, die sich nicht richtig anfühlen in dem Moment oder die so richtig sich schwer anfühlen. Oder man kommt dann nach Hause und denkt sich, boah, die letzten 48 Stunden waren so hart. Eigentlich ist das, boah, ne. Also eigentlich will man dann alles hinschmeißen gefühlt. Ja? Also das gibt es zum Glück nicht so oft, aber in dem Moment, wo man denkt, man will alles hinschmeißen, selbst als Resilienzprediger, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich die Momente, dass du dich dann wieder motiviert fühlst, auf andere Themen einzulassen, in Gespräche hineinzubegeben und dann im Moment wirklich sich angekommen fühlen. Also bei mir sind es, glaube ich, Menschen, die dazu führen, dass ich mich in einem Moment so richtig angekommen fühle. Auch wenn ich vielleicht mal gerne allein bin, aber das hört sich jetzt komisch an, aber kommt dann selten vor. Aber eigentlich bin ich jemand, ich bin unter Menschen und am besten unter Menschen, die motiviert oder inspiriert sind und eigentlich auch was vorantreiben wollen oder zumindest einfach auch einen guten Moment haben möchten.
Ich probiere es mal zu verbinden direkt. Du hast also praktisch diesen Antrieb, ja was Langfristiges zu bewirken. Und der Gegenwartmoment oder der Flow-Moment ist praktisch damit, sagen wir, ins Menschen zusammen zu sein, wo du was spürst, was dich inspiriert, wo du sie vielleicht inspirierst, wo du motiviert wirst oder du sie motivierst. Also kann man fast sagen, dass dich Menschen begeistern oder der Kontakt zu Menschen, die aber ein ähnliches Ziel haben wie du, die eigentlich was antreiben wollen.
Ja, und manchmal ist es aber gar nicht mal ein unbedingt ähnliches Ziel. Also ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die würden sagen, ah, du bist nicht im richtigen Umfeld oder für dieses und jenes nicht im richtigen Umfeld. Ich glaube aber, manchmal muss man sich auch auf Gespräche einlassen, wo man erstmal denkt, das ist gar nicht mein Umfeld. Weil so schaut man über seinen Tellerrand hinaus, indem man sich dann gerade öffnet, wenn man sagt, das ist gar nicht mein Umfeld, sondern das ist jetzt mal wieder ein neues Umfeld. Und natürlich sollte man das nicht ständig machen. Man braucht schon auch einen Fokus und man muss manchmal in seinem Themengebiet sich einfach weiterentwickeln und aufbauen und so. Und dann braucht es auch den Austausch mit Leuten, die genau in diesem Bereich vielleicht schon weiter sind oder vielleicht hinten dran sind, ähnliche Fehler machen oder wie auch immer. Aber ich glaube, manchmal dieses Reingestreute mit Leuten was tun, wo man denkt, weiß ich nicht, ob das mir jetzt irgendwie was in meinem Spezialgebiet bringt. Aber dieses bisschen offener sein, weil ich glaube, Purpose schaffst du nur dann, wenn du diesen Mehrwert auch irgendwie verbindest. Und Mehrwert ist eine Verbindung aus mehreren Themen. Und manchmal verbindest du Themengebiete, die du davor nicht kanntest. Manchmal verbindest du Menschen, die du davor nicht gedacht hast, dass sie zusammen funktionieren.
Also könnte man eigentlich das sagen, was du am Anfang gesagt hast, du bist Purpose-Unternehmer, passt dazu aber auch mit, ja, alles, was du tust, hat irgendeinen gewissen Purpose, aber es kann aus vielen bestimmten Bereichen entstehen. Es muss nicht, das ist mein Ziel, sondern das ist der Mensch, oh, was ganz, habe ich was ganz anderes entdeckt, zum Beispiel. Oder ich sag also, du verbindest deine Begeisterung, deine langfristige Begeisterung, dass du sagst, ich gehe einem Ziel nach, mit kurzfristigen Flow-Momenten. Ich krieg was Neues mit von Menschen und einfach nur, weil ich offen dafür bin. Ja. Und das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, dass du ja neugierig bist, dass du mal was Neues machen willst, dass du einen langfristigen Antrieb hast. Also kann man sagen, jetzt nur die Begeisterung an sich, langfristig ist immer dein Purpose, dass du irgendeinen Purpose haben willst und den du auch durchziehen willst. Und das, sagen wir mal, der Moment ist eigentlich der Kontakt mit den Menschen und praktisch, ja, da was Neues mit ihnen zu erleben. Kann man das so schon erstmal sagen?
Ja. Grundsätzlich schon. Ich finde, da sollte man nur mit beachten, ich glaube, wir Menschen sind gerne gewollt zu hoffen, dass wir möglichst viele von diesen Flow-Momenten haben. Und ich bin so jemand, ich sage, eigentlich ist es nicht wichtig, dass es möglichst oft kommt, auch gar keinen Zwang zu erzeugen, dass man möglichst viele von diesen Sachen macht, weil wir sind eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen Dopamin überladen. Das heißt, eigentlich müssen wir manchmal ein bisschen mehr darauf achten, dass wir eine gute Balance schaffen, dass wir eben sagen, das langfristige Ziel funktioniert oder die Sachen passieren, nicht weil ich sie erzwinge und möglichst viele Termine ausmache, sondern wenn ich einfach durchs Leben gehe, offen und versuche, mich auf meine Themen zu konzentrieren und dann immer wieder zu merken, wenn da was kommt, wo ich merke, das passt irgendwie vom Bauchgefühl, dann sage ich da ja. Aber es gehört schon auch mal Nein dazu, weil wenn ich weiß, ich würde jetzt an einem Tag 5 Gespräche, wie wir es jetzt führen, dann würde ich wahrscheinlich im dritten Gespräch anfangen, irgendwie zu denken, was habe ich schon gesagt und was nicht. Also man muss natürlich auch darauf achten, dass man das nicht überlädt. Also dass man wirklich sagt, ein Flow-Moment kommt, so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, mit Menschen, indem ich versuche, es auch ein bisschen zu, nicht die Qualität, nicht die Quantität sozusagen, darauf zu achten. Einfach zu überlegen, ich lasse das passieren, aber auch gezielt nicht so oft.
Also praktisch lustigerweise, dass du es gerade sagst, weil vor 2 Wochen war Johnny hier, der hat es ähnlich gesagt. Der hat auch gesagt, also viele Momente, die man hat, die man sehr genießt, kommen daher, dass man sie nicht zu oft hat.
Ja.
Weil es dann sonst halt irgendwann langweilig wird, doof gesagt, oder vielleicht ja, oder gar erzwungen hat. Trotzdem sage ich jetzt mal, dein langfristiges Ziel ist ja etwas, was du immer machst und was dich auch begeistert. Also haben wir auch was du eigentlich schon durchziehst, weil ich sage mal, dein Ziel, langfristiges Ziel, kannst jetzt nicht sagen, heute mache ich es, morgen mache ich es nicht. Dann wird es, glaube ich, nichts als Unternehmer, oder? Das kann man das so sagen.
Ja.
Also du hast was dich langfristig begeistert, was dich langfristig motiviert und das, was dir diesen Flow-Moment gibt, ist etwas Kurzfristiges, aber du möchtest es seltener machen, damit du es mehr genießen kannst. Für mich sind das so 2 Big Parts erstmal. Hast du noch was anderes, wo du sagst, das begeistert dich sehr?
Das ist das Schöne eigentlich, glaube ich, am Leben, dass man da auch immer unterschiedliche Momente hat. So, wenn man sich an seine Kindheit denkt, dann sind ja immer die ersten Sachen, die einen begeistern, Themen aus Büchern, Filmen oder irgendwie sowas, wo man sich ausmalt, darin zu sein. Und dieses Fantasieren gehört für mich zum Begeistern dazu. Und für mich ist schon immer so, dass ich mir auch klar mache, eine Vorstellungskraft ist wichtig. Und ich bin auch immer wieder in Themen drin, wie jetzt zum Beispiel vielleicht in meinem heutigen Stand des Lebens, dass ich sage, es begeistert mich, mit Menschen Dinge zu erleben, die in der Einfachheit schön sind. Ich habe aufgehört zu sagen, es müssen Luxusthemen sein, die mir besonders gut gefallen. Also okay, die mich kennen, wissen, dass ich vielleicht schöne Autos mag, aber am Ende des Tages immer noch ein einfaches Auto selber fahre, weil ich dann lieber die Einfachheit im Auto sehe und dann lieber den Moment in den Bergen des Wanderns genieße. Also mich begeistert es nach wie vor, in der Natur zu sein. Ob ich jetzt Fahrrad fahren gehe, ob ich Suppen gehe, also Stand-Up-Paddleboard fahren gehe oder ob ich wandern gehe. Das sind so meine Hauptthemen im Sportbereich. Und Fitnessstudio mache ich inzwischen auch, um in so einen Entspannungsmodus zu kommen, weil ich gemerkt habe, ich komme in einen Flow, wenn ich raus aus dem geistigen quasi Stress hin ins körperliche Stress. Also wenn ich körperlichen Stress habe, im Sinne von Fitnessstudio, positiven Stress, ja, also Beanspruchung der Muskulatur und sowas, dann komme ich raus. Dann bin ich einfach voll in meinem Moment und denke mir, ja, ich mache jetzt hier Kraftsport. Super. Habe ich beim Fahrradfahren, das habe ich beim Suppen in der Natur, das habe ich beim Wandern. Und genauso habe ich es aber auch mit Menschen, dass ich sage, ich genieße gerne diese Sachen oder auch einfach ein Abendessen mit Menschen sehr, weil ich einfach sage, dafür leben wir. Wir leben eigentlich für diese Momente und gleichzeitig im Arbeitsmodus sage ich immer, ich finde es so toll, dass ich die richtigen Menschen um mich rum habe. Alles, was ich in der quasi Businesswelt tue, es vermischt sich natürlich als Unternehmer stark, gibt es trotzdem irgendwo schon die Linien, aber alles, was ich im Business-Kontext tue, ist das, was mich da vorantreibt, was diesen Flow erzeugt, dieser Umgang mit Menschen. Zu überlegen, wie setze ich das Team richtig ein? Wie kommen die Menschen zusammen, die am besten zusammen funktionieren und mit meiner Idee noch etwas weiter formen, die gemeinsame Idee draus machen und dann irgendwie sagen, okay, ich sitze mit Menschen in einem Raum, verteile Rollen oder die Menschen kommen mit Vorstellung, welche Rollen sie haben, zu mir und dann fühle ich mich so richtig wohl in dem Moment. Also natürlich kann man auch sagen, man kann auch mal Spaß dran haben, Controlling-Zahlen zu lesen, aber das lässt schnell wieder nach oder man überlegt sich, jetzt habe ich einen guten Umsatz gemacht in einem Monat, fühlt sich gut an, aber eigentlich die richtig guten Momente sind immer die mit den Menschen. Wie ich vorher gesagt habe, das heißt, dieser Flow-Moment, diese Begeisterung, die habe ich dann, wenn ich merke, Menschen kommen zu ihrer Leidenschaft, zu ihren Themen, die sie gut können, durch mich oder eben aufgrund von der Konstellation, die ich zusammensetze. Und das sind so, glaube ich, Themen, die ich im Beruflichen oder im Privaten mich da sehr begeistern. Und natürlich habe ich auch schon kurz vorher erzählt, ich bin jetzt seit 13 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit 5 Jahren verheiratet. Das ist auch ein langfristiger Gedanke. Und ich glaube, in der Beziehung, das ist wie im Unternehmertum oder im Sport, wenn man das Ziel hat, dass es langfristig klappen soll, dann muss man immer wieder in diesen kleinen Etappen schauen, was ist jetzt möglich. Also da sage ich auch, beim Sport zum Beispiel habe ich das selber erlebt, wenn man zu viel auf einmal will, wenn ich von heute auf morgen Marathon laufen will, das ist, ich nenne es jetzt mal im Berufsalltag, wie das Unternehmen von heute auf morgen 2 Millionen Umsatz, ja, damit wir 1 Million Gewinn haben oder irgendwie sowas. Oder in der Beziehung von heute auf morgen verheiratet sein, was weiß ich was, dann sind das alles so Themen, wo ich immer sage, vielleicht will man da zu viel, zu schnell ein großes Ziel und sieht gar nicht, dass eigentlich diese einzelnen Etappendinge auch so viel Spaß machen können und so schön sein können, wenn ich die ein bisschen zurückschraube. So, ja, ich freue mich mit meiner Frau heute Abend einfach vielleicht mal auf dem Sofa zu sitzen. Vielleicht freue ich mich nächstes Wochenende mit ihr einfach in die Berge wieder zu fahren. Dann sind es hoffentlich so kleine Momente, über die man sich freut, weil dann schafft man auch ein bisschen weniger von diesem übertriebenen Dopamin und schafft es auch gesünder zu überwachsen, gemeinsam zu wachsen oder im Unternehmen zu wachsen, ohne dass man sagt, es gibt immer gleich wieder diese Handbremse. Ich glaube, das ist so der letzte Punkt, den ich dazu sagen will. Im Leben gibt es etwas, was sich auf Momentum auswirkt, dass man sagt, ich gebe jetzt Vollgas. Und ich gebe so Gas, ohne darauf zu achten, dass eigentlich ich zu schnell bin für eine Kurve oder sowas. Ja, im Leben passieren Kurven, um das jetzt mal mit meiner Verbildlichung darzustellen. Mhm. Und wenn du dann so Vollgas gibst und merkst nicht, dass du so schnell fährst, dass sich das jetzt okay anfühlt, dann kommt so eine starke Kurve, dass du entweder bremsen musst und dann hoffst, dass du früh genug bremst. Weil wenn du erst in der Kurve merkst, jetzt zu bremsen, dann fliegen manche raus aus der Kurve. Und das ist im Unternehmertum, das ist in der Beziehung, das ist im Sport, wenn ich zu viel Gas gebe und zu spät bremse, fliege ich aus der Kurve raus. Und wenn ich aber mein Leben so fahre, dass ich sage, ich gebe jetzt mal Vollgas, weil das ist eine Gerade, und dann erkenne ich durch Erfahrung, durch Gespräche mit anderen, durch Wissen, durch die ganzen Themen, wo ist dieser Bremsmoment? Und dann muss ich immer wieder bremsen. Ich muss vor der Kurve bremsen. Ich kann dann sportlich durch die Kurve fahren, aber es gibt eine Höchstgeschwindigkeit in der Kurve. Und das ist mir so wichtig, weil ich immer sage, ich sehe Unternehmer, die gründen, nach 3 Jahren hören sie wieder auf. Zack, weil sie sagen, oh, es ist gescheitert. Oder vielleicht sogar ist es gescheitert, weil zu hohe Erwartungen dran gesetzt werden. In den Beziehungen ist es ja auch so. Was erwarten wir von unserem Gegenüber? Erwarten wir Selbsterfüllung? Erwarten wir Sicherheitskriterien? Was erwarten wir? Und da gibt's, glaube ich, immer ein Vollgas oder ein zu viel Gas vor einer Kurve. Und das Leben bietet immer Kurven. Und wir wissen manchmal gar nicht direkt, wann die Kurve kommt. So schnell.
Ich finde das gerade sehr, sehr spannend, was du sagst, weil du hast jetzt indirekt mir, also für mich ist nochmal gesagt, warum ich auch diesen Podcast mache. Weil du sagst ja, dass man langfristiges Ziel hat, dass es darum geht, Gas zu geben, zu bremsen und du musst aber wissen, wann und so weiter. Aber du hast davor auch was ganz Wichtiges gesagt, dass es darum geht, die Etappen zu genießen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt auch von diesem Podcast tatsächlich. Es geht darum, dass man ja weiß, was einen motiviert, was einen begeistert. Ich sag mal, wenn du ein langfristiges Ziel hast als Unternehmer und es nur machst fürs Geld, was du vorher schon mal gemeint hast, dann fliegst du sehr schnell aus der Kurve. Weil genau jetzt, was ist jetzt, was der Titel oder der praktische ganze Input dieses Podcasts ist, es soll dich ja begeistern, was du tust. Wenn du etwas nur für Geld machst, wirst du dich nicht bis zum Ende oder wirst du nicht bis zum Ende die Motivation haben, es durchzuhalten. Wenn du aber weißt, warum du es machst und das, was du machst, dir Spaß machst, dann kannst du es auch mal schneller machen, aber du hast die Ausdauer, auch mal zu sagen, jetzt gehe ich mal zurück, ich gehe in die Kurve, ich nehme es weiter. Aber es geht ja darum, dass du es genießt, was du tust. Das ist gerade der Punkt hier. Und jetzt ist die Frage auch für dich als Unternehmer, du hast gesagt, Purpose an sich. Welchen Purpose hast du? Also jetzt sind wir genau diesen Punkt, bei diesen Zwischenetappen, die du vorher gemeint hast. Was ist da deine Hauptbegeisterung für diesen Purpose? Du hast gesagt, unter dem Purpose ist es praktisch, dass du mit Menschen zu tun hast. Was dich ja jeden Tag so ein bisschen wieder antreibt und das, was die schönen Momente sind. Jetzt aber andersrum, dass du dieses langfristige Ziel erreichen willst, dass du um die Kurve kommst und so weiter und so fort. Was ist also dann die Begeisterung als Unternehmer für dich, auch weiterzumachen? Was ist der Purpose, wo ich sage, das begeistert mich?
Also dadurch, dass ich mein Unternehmen gestartet habe, nicht weil ich 10 Jahre lang gesagt habe, ich muss da was tun, sondern weil ich in einem Moment gemerkt habe, ich sehe ein Problem. Dieses Problem, das kann ich irgendwie beheben, weil das fühlt sich richtig an. Also das Erste, was ich gemacht habe, war diese Anti-Reibungscreme entwickelt mit meinem Vater. Und dann selber selbstständig gemacht und quasi eine Anti-Reibungscreme ursprünglich für die Radfahrer entwickelt, fürs Gesäß. Weil ich gemerkt habe, ich selber brauche eine Anti-Reibungscreme, die aber kein Hirschteig sein soll, weil es super fettig und unangenehm war. Und das darf auch nicht keine Vaseline sein, weil es habe ich immer super viel Vaseline gebraucht für eine kurze Zeit. Eine Woche Trainingslager, 500 Gramm Vaseline-Eimer. Bah. Egal. Und wenn wir in das Thema reingehen, Anti-Reibung auf der Haut, dann habe ich inzwischen einfach diesen Mehrwert, den spüre ich immer mehr und mehr, weil so viele Kunden und Kundinnen in verschiedenen Bereichen das einsetzen und mir schreiben, dass es so gut wirkt. Die Qualität stimmt, der Anspruch an dieses Produkt ist, beste Anti-Reibungscreme zu sein, so ungefähr, egal. Aber wenn ich diesen Purpose schaffe, dass mir Menschen schreiben, wie Frauen schreiben mir, sie können im Sommer wieder unterm Sommerkleid ohne Radlerhose rumlaufen, weil sie an ihre Oberschenkel, also manche Frauen haben das Problem an den Oberschenkeln von Reibung, können sie mit der Creme durch den Sommer gehen, ohne Radlerhosen zu tragen. Und das ist was als Frau, das kennen wir Männer vielleicht nicht so, aber im Sommerkleid dann was Luftiges, ist 1000-mal besser, als eine Radlerhose drunter zu tragen.
Bestimmt.
Und wenn mir dann Leute sowas schreiben, dann motiviert mich das unfassbar, da weiterzumachen. Dann finde ich das einfach so toll, dass ich Menschen wirklich helfe. Und in dem Bereich Green Engineers, meine GmbH, die kleinere, mit den 10 Angestellten ungefähr, wo es darum geht, wir schaffen Mehrwert in der Baubranche, war das für mich auch so. Ich kam durch so ein paar Umwege irgendwie in die Baubranche und habe gemerkt, ich kann hier echt eine große Stellschraube drehen. Und sobald man mal sagt, ja, ich versuche jetzt hier was Nachhaltiges zu verbessern, im CO2-Fußabdruck, wie auch immer, dann gibt es ja immer die Leute, die sagen, ja, du musst eigentlich alles perfekt machen. Und davon bin ich überhaupt keine Meinung. Oder dazu bin ich nicht der Meinung, sagen wir es mal so. Sondern ich sage, wenn wir mit unseren Projekten bei den Green Engineers in Bauprojekten, egal ob groß oder klein, egal ob Sanierung oder Neubau, wir sind ja überall drin, mit einzelnen Maßnahmen und Werkzeugen CO2-Fußabdrücke senken, dann senken wir vielleicht durch eine kleine Entscheidung die Entscheidung um 1000 Tonnen CO2. Und das ist halt Wahnsinn. Und deswegen sage ich immer, in diesen beiden Unternehmen habe ich so verschiedene Mehrwerte, die wir eigentlich in der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für einzelne Personen oder für das Große und Ganze liefern. Und das macht mir schon immer sehr große Freude, weil ich sage, ich tue etwas, was in erster Linie mir das Gefühl gibt, andere Menschen sind dankbar dafür. Oder ja, es hilft uns allen irgendwie. Und genauso mache ich ja diesen Money-Mindset-Workshop jetzt mit Studierenden in erster Linie erstmal, weil ich halt von den Hochschulen jetzt angefragt werde. Aber ich mache es am Ende des Tages auch mit Freunden, weil ich immer will, dass Freunde mal wissen, wie ich mit Geld umgehe.
Ja.
Nicht aus einem egoistischen Zentrum, sondern einfach, weil ich sage, ich habe mich so viel damit beschäftigt. Ich musste so viel damit umgehen und lernen, mit wenig Geld klarzukommen und habe jetzt so viel Lifestyle-Inflation-Vermeidungsprogramm hinter mir und sonst was, dass ich sage, Geld soll Sicherheit bringen. Und wenn ich verstehe, wie Geld als Werkzeug Sicherheit bringt und nicht nur Selbstverwirklichung und noch mehr Luxus und was weiß ich was, dann bin ich froh darüber, wenn ich Menschen helfen kann. Natürlich muss man immer aufpassen und sagen, man kann auch nicht allen Menschen helfen und es wäre auch komisch und falsch, wenn ich den ganzen Tag nur rumgehe und sage, wo kann ich Menschen helfen? Sondern ich versuche natürlich auch zu überlegen, wer will diese Hilfe jetzt und wer braucht diese Hilfe? Oder ist es überhaupt Hilfe oder ist es einfach ein cooles Gespräch und dann wieder keine Einbahnstraße, sondern was ich vorher meinte mit ein Geben und Nehmen. Im Sinne von einem Gespräch inspirieren wir uns Menschen gegenseitig.
Ja.
Ich glaube, der große Mehrwert also im Unternehmertum ist, ich spüre dadurch, dass ich das, was ich tue, irgendwo immer wieder ein Feedback gibt, es hat jemand was davon. Und nicht nur ich Geld.
Jetzt sind wir so super, du hast gerade so super die Sprache verwendet, wo wir jetzt eigentlich dahin kommen, wo wir jetzt hinwollen, zu den Gefühlssachen vor allem. Das Erste, was ich immer gehört habe, ist, du machst alles, wo du sagst, wo mein Bauchgefühl sagt, ja. Das ist das Erste. Dann hast du gesagt, ich spüre das dort, ich spüre das hier. Wir sind jetzt in der Gefühlsseite, genau da, wo wir jetzt hinwollen. Beschreib mir doch mal wirklich deine Gefühle, zum Beispiel als Purpose. Ich habe jetzt auch verstanden, was wirklich eine Begeisterung ist. Praktisch, ich sage es mal für mich übertrieben, ist die Vorstellungskraft, für Menschen einen Mehrwert zu geben. Weil am Anfang weißt du, hast du es ja nicht. Du hast es ja erst, wenn es geschafft ist.
Ja.
Aber wie fühlt sich das an? Also erstmal, wie fühlt sich es für dich an, wenn du die Idee hast, das könnte etwas bewirken? Das ist das Erste. Wie fühlt es sich an, wenn du dann solche Reaktionen bekommst? Ja, bei Zero Friction jetzt was ist es genau?
Eine Anti-Reibungscreme.
Anti-Reibungscreme. Ich weiß, der Name fällt mir ja nicht ein, aber du redest gerade mit Menschen, die dich inspirieren. Wie sind deine jeweiligen Gefühle? Wo fühlst du das? Wie fühlst du das? Wie fühlt sich das für dich an?
Ich glaube, das Erste, was mich beschreibt, ist wahrscheinlich, dass immer dann, wenn ich irgendwie merke, dass was ist, fühle ich erstmal eine Nervosität. Also vom Gefühl her ist es eine Nervosität, weil ich nicht sagen kann, wo mich das hinbringt, weil ich nicht sagen kann, was draus wird. Und dann ist es so ein nervöses Gefühl. Dieses Bauchgefühl ist wahrscheinlich eine Nervosität, die mich dazu formt, immer wieder machen zu wollen. Die immer wieder dafür sorgt, dass ich es ausprobieren möchte. Eine Nervosität auch mit so einer gewissen Vorfreude. Es kann ja klappen. Aber da denke ich manchmal gar nicht ans Klappen, sondern immer nur dran, was passiert als Nächstes? Was machen wir als Nächstes? Und wie kriegen wir das dann hin? Ja, also, dass ich sage, ich mache Money Mindset Workshop für Studierende, war einfach dieses Gefühl von, Nächstenliebe klingt jetzt falsch, aber es war einfach ein selbstloses Gefühl zu sagen, ich will nicht, dass die Menschheit so schlecht mit Geld umgeht, dass so viele Menschen, die eigentlich in Anführungsstrichen aus einer Mittelschicht kommen, egal ob ein bisschen weiter unten oder ein bisschen weiter oben, so schlecht mit ihrem Geld umgehen, dass sie immer wieder Geldsorgen haben. Ich habe selber Geldsorgen schon gehabt und im Unternehmertum hat man auf der Kaufmenschenseite ganz oft auch Geldsorgen. Die machen einen kaputt, das sind Ängste. Es ist Angst dabei, es ist ständig Angst dabei zu sagen, ich fahre jetzt hier mit diesem hohen Tempo wieder und kommt jetzt eine steile Kurve oder nicht, oder eine starke Kurve, sagen wir es mal so. Deswegen von den Gefühlen her ist es aber auch immer wieder dieses, ich empfinde pure Freude, wenn Menschen mit mir etwas teilen, was so in die ähnliche Richtung geht. Ja, da empfinde ich pure Freude. Das heißt, es ist eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Dann kommt oft Angst dazu, wenn man merkt, es passiert was nicht, und dann kommt eigentlich diese Freude.
Ganz kurz, wie spürst du Nervosität? Wie spürst du Vorfreude und so weiter? Dass wir noch ein bisschen mehr reinkommen. Wie spürst du das? Wo spürst du das? Wie fühlt sich das richtig an? Noch mal so noch ein bisschen reinzugehen.
Also die Freude ist, glaube ich, etwas, das drückt sich bei mir in meinem Kopf immer mit so einer Art Explosion, Feuerwerk aus, die sich quasi einfach nur richtig und gut anfühlt. Ich glaube, dann lebe ich im richtigen Moment. In dem Moment, wo ich lebe und Freude empfinde, ist alles andere erstmal unwichtig. Dann verliere ich auch ein bisschen den Fokus auf andere Themen. Das heißt, ich versuche natürlich auch eine gewisse Sachlichkeit an den Tag zu rufen, wenn es notwendig ist. Um die Sachlichkeit vorzurufen, versuche ich mich wieder auf die Dinge zu fokussieren, die eigentlich dieses langfristige Thema drin haben. Weil eine Freude ist meistens sehr kurzfristig. Und das heißt aber, wenn ich jetzt in die Berge gehe, zum Beispiel meine Gefühle habe, dann ist es dieses Bergauflaufen, gibt mir immer Vorfreude, und eigentlich auch den Moment von, ich versuche runterzukommen. Weil wenn ich von meinen Gefühlen spreche, dann fühlt sich das alles sonst immer manchmal zu schnell an. Dann fühlt es sich wieder an, als würde ich zu schnell fahren. Und jetzt hat sich bei mir auch noch herausgestellt, dass ich tatsächlich Bluthochdruck voraussichtlich wegen Stress hatte. Und deswegen habe ich schon versucht, letztes Jahr ein bisschen kürzer zu treten. Und nicht kürzer zu treten in der Arbeit, aber einfach sagen, ich gehe nicht mehr mit diesem Druck dahinter. Aber meine Gefühle haben mir eigentlich immer gesagt, Vollgas ist geil. Und ich musste auf mich hören und merken, dass ein anderes Vollgas jetzt für mich besser ist. Ein Vollgas im Sinne von, ich mache Aufgaben, ich baue eine Struktur auf und ich gehe es durch und gehe weniger in diesen Nervositätszustand wie vielleicht noch davor, schaffe aber trotzdem ähnliche Themen wie davor, weil ich halt jetzt eine andere Erfahrung mitgebracht habe. Also ich will nicht sagen, das ist der Musterweg, dass ich sage, ich muss ganz oft Nervosität fühlen, um erfolgreich zu werden oder wie auch immer, sondern ich glaube, ich versuche halt immer ein bisschen anzupassen, was ist jetzt das Richtige für mich. Und für mich ist, habe ich jetzt gesagt, für mich fühlt sich momentan vom Gefühl, wenn wir von Gefühlen sprechen, am besten an, wenn ich merke, da passiert eine Sache nach der anderen. Da passieren Sachen, die sich richtig anfühlen. Wenn Sachen sich nicht gut anfühlen, muss ich schauen, soll ich da jetzt was tun? Kann ich da jetzt was tun? Also ich glaube, wenn ich auf meine Gefühle höre, dann sagt mir mein Gefühl immer wieder, oder dann sagen mir meine Gefühle durch die Freude, die ich empfinde, nicht zu viel Freude. Mach's entspannter, mach's ruhiger, aber geh an die Sache ran und mach's dann bewusst. Empfinde nicht diese Freude, die wo man das Gefühl hat, jetzt lache ich so intensiv, dass ich nach 2 Minuten wieder aufhöre zu lachen, dann fühle ich mich komisch damit. Also wenn wir jetzt mal von Lachen reden, als Ausdruck von Freude. Sondern natürlich gehe ich auch auf die Menschen trotzdem genauso ein wie früher. Und natürlich will ich auch in meinem Alltag, auch wie früher, sehr oft Momente haben, wo ich Nervosität spüre, weil ich etwas bewegen will. Aber ich glaube, ich muss einfach auf meinen Körper hören, weil dein Körper und dein Geist, also diese Gefühle, sind aus immer eine Mischung, finde ich, aus körperlichen und geistigen quasi Vorstellungsthemen oder was ich mit mir, mit meiner Vorstellungskraft ausmale, was jetzt gerade eigentlich der Moment ist, weil es ist ja irgendwo dann doch ein geistesgemachter Moment. Und eigentlich muss ich auch gleichzeitig auf meinen Körper hören, um diese Gefühle in Einklang zu bringen. Es war jetzt sehr schwierig zu umschreiben für mich, weil ich selten so über dieses Thema rede. Auch wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mann, der gerne über seine Gefühle redet. Mit meiner Frau rede ich viel über meine Gefühle. Das ist aber auch nicht immer automatisch gut. Wenn ich mit meiner Frau über Gefühle rede, dann kann es in die eine Richtung gehen, dass ich Unterstützung von meiner Frau bekomme, was eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben sind und auch eine der größten Sachen für mich, von meiner Familie oder von meiner Frau Unterstützung zu erlangen. Aber es kann auch sein, wenn du über deine Gefühle sprichst, dass dann auf einmal wie so ein Vorwurf klingt, weil du Gefühle hast aufgrund der anderen Person oder vermeintlich aufgrund der anderen Person. Und dann ist es wieder ganz schwierig. Und im geschäftlichen Alltag oder im Business, da fragt dich ja eigentlich kaum jemand nach Gefühlen, außer über die positiven. Also wirst du meistens gefragt, wie fühlen sie sich, wenn du auf der Bühne stehst und einen Preis bekommst? Ja, dann wirst du gefragt, wie fühlen sie sich? Und wenn du aber in deinem Bett liegst und kannst nicht schlafen, erstens ist da niemand bei dir, außer vielleicht deine Frau, die schläft ja auch, oder dein Mann oder wer auch immer. Und dann liegst du im Bett und dann hast du dieses Gefühl, oh, ich bin so nervös aus dem negativen Aspekt, weil ich nicht weiß, wie der morgige Tag abgehen wird, ob ich alles richtig machen werde, weil 1000 Sachen anstehen und so verschiedene Themen auf mich zukommen. Also ich glaube, bei mir sind auch immer die Tage zum Teil so unterschiedlich. Wenn wir von Gefühlen reden, dann weiß ich, wir machen jetzt heute diese Podcast-Aufnahme, dann freue ich mich drauf. Und dann kommt auf einmal noch ein Personalgespräch danach und auf einmal kommt noch ein Gespräch und dann noch ein Pitch und was weiß ich, was alles heute noch kommt. Bis 20 Uhr ist mein Terminkalender voll. Dann weiß ich schon im Vorhinein, es wird ein Wechselbad der Gefühle. Und das Schwerste, muss ich echt sagen, aus der Erfahrung jetzt vom Unternehmertum, außer es ist zu wenig Geld auf dem Konto vom Unternehmen, das ist nochmal ganz schwierig, aber da kommt ja auch ein Gefühl mit, ist dieses Wechselbad der Gefühle auszuhalten und dann nämlich zu sagen, ich mache nicht die Dopaminkurve so, zickzack, ganz hoch und runter, sondern ich mache das so, dass ich versuche, ja, ich nehme den Moment wahr und es ist schön, ich genieße es, aber ich versuche es nicht zu extrem zu machen, weil ich sonst merke, wenn ich früher extrem war, ich bin dann auf einem Event, ich habe mich voll in den Flow geschmissen, ich war mit 1000 Leuten im Gespräch, wusste danach nicht mehr, mit wem ich alles gesprochen habe, aber hat mir die Screenshots von LinkedIn gemacht, den ich jetzt alles kennengelernt habe an dem Abend und da sind coole Sachen daraus entstanden, dann weiß ich, wenn ich das Tempo fahre, dann halte ich wieder nicht mehr lang durch, weil dann kommt irgendwann dieser Moment, ich hatte keinen Burnout bis jetzt, zum Glück. Oder auch kein Bore oder sonst was. Ist ja auch egal was. Aber ich hatte zum Glück trotzdem jetzt schon mal die Chance, dass ich aufgrund von verschiedenen Themen jetzt auch mit der medizinischen Tatsache, dass ich pumperl gesund bin, sagt man so schön, und gleichzeitig trotzdem irgendwie zu hohen Blutdruck habe. Und das muss dann der Stress sein. Und gemerkt habe, Stress muss man lindern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob du sagst, du fühlst dich wohl und hast Gefühle damit, dass es manchmal so richtig bergauf geht. Weil es geht immer irgendwo mal bergab. Ich weiß nicht, wie du dich damit fühlst.
Wie ich mich fühle, wenn es bergab geht oder wenn es bergauf geht.
Weil du vielleicht auch vorhersiehst, dass wenn es bergauf geht, manchmal auch wieder bergab geht. Wie gehst du damit um, in so einer Art Vorbereitung im Gefühl?
Wenn ich ehrlich bin, das ist aber auch das Schöne. Also sonst wäre es langweilig. Stell dir erstmal vor, wir hätten keinen Berg. Dann wäre es langweilig. Also man sagt ja immer auch, wenn man sich schlecht fühlt, das ist so schlimm. Aber wenn ich ehrlich bin, die schlechten Gefühle führen dazu, dass du die guten Gefühle mehr wertschätzen kannst, wenn man es jetzt mal so rumdreht. Kann man sich wirklich auf schlechte Gefühle vorbereiten? Nee. Ja, ist so. Also ich glaube, vorbereiten sich nicht. Was man hat, ist die Resilienz, vielleicht, die du vorher schon angesprochen hast. Aber das ist ja trotzdem, das heißt ja, du unterbindest das Gefühl. Oder du hast es gar nicht. Aber wenn du drin bist, ich glaube, dann ist das Wichtigste, es auszuhalten, weil ich glaube, dass du davon wieder lernst. Oder dass du dich, so blöd es jetzt klingt, auch wieder selber spürst. Du spürst dich sowohl im Positiven, du spürst dich im Negativen, was ist gut für dich, was ist schlecht für dich. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, kann ich mich vorbereiten? Ich kann mich nur vorbereiten, indem ich vielleicht jetzt auf die sachliche Ebene komme, weg vom Gefühl. Das ist das Einzige, dass ich sage, das ist bei mir im Basketball so gewesen. Was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren? Damit kannst du das schlechte Gefühl vielleicht auch besser verarbeiten. Wenn du nur sagst, wir haben zwar damit mein Spiel verloren, aber ich habe am Ende halt alles getan, was jetzt in meiner Macht stand. Dann ist das Gefühl vielleicht trotzdem noch schlecht, aber es ist abgeschwächt. Aber kannst du dich auf das schlechte Gefühl an sich vorbereiten? Finde ich nicht, weil dann hast du es ja nicht. Also wenn du es schon hast, wenn du es nicht hast, dann bist du ja weggekommen. Aber wenn du drin bist, dann bist du einfach mal kurz drin. Aber ich glaube auch, was du vorsagst, es ist nicht schlecht, dass du mal reinkommst. Weil ich glaube, dass wenn du dich nämlich spürst, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne, so blöd das klingt, fühlst du dich auch lebendiger. Deswegen muss man jedes schlechte Gefühl vorbereiten, unterbinden. Ich würde sagen, nein, weil das Unterbinden oder das Vorbereiten ist auch irgendwo eine Art Schutzmauer, die du aufbaust. Und die ist im gewissen Sinne gut. Aber ich glaube, wenn wir richtig leben, also leben, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass du manche Schutzmauern einfach fallen lässt. Natürlich brauchst du ein dickes Fell als Unternehmer. Und so, ist logisch. Aber ich meine zum Beispiel, deiner Freundin ist auch mal gut, wenn du einfach deine Schutzmauer fallen lässt. Weil dann lernst du dich auch wirklich kennen. Ja, zum Beispiel, dich würdest du wahrscheinlich kennen, jetzt nach 13 Jahren. Aber zum Beispiel mit anderen, wenn du über neuen kennenlernen willst oder ob du ja auch eine Niederlage hast, du nimmst es ganz viel mehr wahr, wenn du auch die negativen als auch die positiven Gefühle zulässt. Jeder liebt die positiven Gefühle, lieben wir alle. Aber ich glaube auch, dass die negativen Gefühle dafür führen oder dazu führen, dass wir uns mehr uns selber fühlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut klingt oder so, aber ich will mich gar nicht hundertprozentig auf schlechte Gefühle vorbereiten. Ich sage eher, sie sind ein Teil davon. Was sagst du denn dazu?
Du hast vollkommen recht mit dem, ich glaube, dass diese Akzeptanz, die du ansprichst, ist besonders wichtig. Zu akzeptieren, dass man Gefühle hat. Weil ich glaube, da sind wir beide jetzt einfach wahrscheinlich an dem Punkt, dass wir es oft einfach akzeptieren können, aber andere nicht. Also ich finde jetzt, wenn man, nennen wir mal die Situation Student, und jetzt hört ein Student mir zu und denkt sich, boah, ich bin gerade im Abi fertig, ich studiere jetzt, und jetzt erzählt er mir davon, dass er weniger Stress haben will. Eigentlich ist doch genau das Tolle. Ich will auch jetzt erfolgreich werden. Ich will so wie der Lars ein Unternehmen haben und wie auch immer, auch wenn sich das dann immer übertrieben schön anfühlt manchmal oder übertrieben schön anhört, sagen wir es mal so, und auch vielleicht gar nicht so ist. In dem Moment fühlst du dann vielleicht ja gar nicht bewusst, aber denkst dir so, da ist dann Neid dabei. Oder da ist dann irgendwas dabei wie, ich bin nicht so, ich bin anders, ich bin eben nicht anders, sondern oh, es fühlt sich alles doof an. Und man spürt gar nicht in sich herein. Weil ich glaube, wenn Leute sich manchmal schlecht vorkommen, weil wir über Social Media uns ständig nur nach oben vergleichen wollen, Social Media hilft uns die ganze Zeit, sich nach oben zu vergleichen, dann fühlen wir oft, ohne zu fühlen, also ohne zu merken, dass wir eigentlich etwas Negatives fühlen. Wir scrollen durch die Social Medias durch und versuchen, etwas zu machen, was uns besser oder helfen soll, uns besser zu fühlen. Und in Wirklichkeit spüren wir gar nicht, dass es uns manchmal nicht gut tut. In Wirklichkeit spüren wir es erst relativ spät. Und selbst wenn wir es dann spüren, dann denken wir einfach, oh, es fühlt sich doof an, weil ich jetzt auf Social Media war. Dass wir uns in Wirklichkeit aber überfordert haben, unser Körper irgendwie nur so eine Neid oder Missgunst oder sonst was, Negativgefühle auf einmal verursacht, dann hören wir gar nicht so auf unsere Gefühle. Ich glaube, deswegen ist ein Punkt, den du angesprochen hast, oder davor ja von mir so ein bisschen, diese Akzeptanz, Gefühle zuzulassen, Akzeptanz, wie fühle ich mich denn gerade? Manchmal eine Distanz dazu gewinnen, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt schließe ich die Augen und überlege einfach mal nur, wie ich mich gerade damit fühle. Und nicht zu werten. Wenn ich mich damit schlecht fühle, ist es nicht das Gefühl, dass ich nicht im nächsten Moment mich wieder gut fühlen kann, sondern zu akzeptieren, wenn ein schlechtes Gefühl da ist, zu sagen, vielleicht sollte ich ändern, was ich tue. Vielleicht sollte ich ändern, wie lange ich es tue. Vielleicht sollte ich es ändern, überhaupt zu tun. Ja, natürlich ist alles zu hinterfragen, aber Gefühle zu akzeptieren und dann zu überlegen, was kann man damit machen. Und nicht automatisch immer zu sagen, wie wird es ein gutes Gefühl. Weil immer nur zu sagen, wie wird aus dem schlechten Gefühl ein gutes Gefühl, dann wäre es, glaube ich, wie du schon sagst, ein Versuch zu vermeiden, dass schlechte Gefühle kommen. Und das geht nicht. Das wird ja nie so sein. sobald du mit anderen Menschen zu tun hast, sobald du mit der Umwelt zu tun hast, also alles mit, was uns umgibt, hast du ja viel zu viel Komplexität drin, als alles vorhersagen zu können. Du kannst es nicht vorhersagen, du kannst nicht Risiken komplett minimieren. Natürlich, wir sind aus dem Managementstudiengang, haben Risikomanagement mal gehabt. Natürlich ist das Leben ein Risiko und ein Chancenmanagement. Ja, aber es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt dieses, ich akzeptiere die Gefühle, ich akzeptiere, wenn es mir mal schlecht geht und versuche vielleicht mit anderen Menschen drüber zu reden, wenn es mir schlecht geht. Vielleicht hilft mir das. Also natürlich versuche ich zu helfen, aber dass auch mir geholfen wird, muss man ja auch manchmal mir einfordern. Ja, andere Menschen können immer noch Nein sagen. Aber das ist so dieser Moment, dass ich sage, Gefühle sind etwas, was super wichtig sind zu akzeptieren und dann vielleicht auch ein Stück weit nicht versuchen zu steuern, aber versuchen zu überlegen, was könnte in die richtige Richtung gehen.
Und klar, jetzt noch diese Gefühle nutzen, sich selber zu spüren. Weil das nämlich auch hilft. Ich glaube nämlich, was wir auch beide jetzt gesagt haben, Gefühle zu vermeiden, hilft nichts, vor allem die schlechten zu vermeiden. Ich sage auch, dass man dann die guten weniger wahrnimmt tatsächlich. Weil du nämlich, sagen wir, du hast vor das Beispiel Social Media gebracht. Ich habe dabei gedacht, ja, du hast ja gesagt, du fühlst dich dann vielleicht schlecht, wenn du aufhörst. Ich sage sogar, du stumpfst ab. Also du nimmst weniger Tiefe wahr und du nimmst weniger Höhe wahr. Du vergleichst dich, was schon mal kompletter Schwachsinn ist, weil wir sind alle unterschiedlich. Also ich finde es schwierig, sich zu vergleichen. Du kannst es machen, vielleicht hilft es dir, aber unterm Strich, wo du sagst, ist es eher sowas, du vergleichst dich nach oben und weißt eigentlich nicht, dass du selber gut bist. Und ja, und wenn du jetzt Social Media wieder meinst, dieses Abstumpfen, sind wir mal Gefühle. Also ich finde es ehrlich gesagt wichtig, dass wir einfach spüren, wer wir sind, was wir tun, weil wir, glaube ich, auch dann, wo wir jetzt bei deinem Thema sind, einen viel größeren Impact auch auf andere haben. Wenn ich jetzt genau spüre, mir geht es zum Beispiel jetzt gerade ganz gut hier. Ich finde es super, jetzt mit dir zu reden. Und es ist jetzt auch relativ wurscht, was außenrum passiert. Aber ich nehme mich gerade wahr, ich überlege gerade, ich bin zum Beispiel auch gerade im Überlegen, oh, habe ich das gerade, wollte ich das fragen, wollte ich das sagen? Dann merke ich vielleicht auch mal ganz kurz einen kleinen Stress, aber ich merke, ich nehme es gerade alles wahr und das ist sehr schön. Das ist einfach schön gerade. Und dann höre ich dir wieder zu, dann merke ich so ein leichtes Lachen. Also ich spüre einfach alles. Ich merke auch dann mal, wenn ich vorher zum Beispiel, habe ich ein bisschen länger gebraucht, nachzudenken bei einer Frau, denke so, ach verdammt. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, das, was uns auch authentisch macht als Menschen, wenn wir uns spüren. Und das ist, glaube ich, das Phänomen, das Wichtige, dass wir uns immer wieder spüren. Jetzt sind wir wieder an dem Thema von Anfang. Nicht immer. Du kannst nicht immer nur gut und nur schlecht empfinden, weil dann findest du gar nichts. Sondern das muss immer auf so Punkte rauskommen. Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen. Wir haben nämlich jetzt viel über auch Spüren, über Gefühle geredet. Und du hast immer wieder gesagt, ich bin nervös. Das habe ich auch so mit dem, John, das hast du auch besser erklärt. Und du hast auch noch gesagt, ich habe Freude. Wenn ich jetzt dich frage, wie empfindest du Freude? Was würdest du antworten? Wie merkst du die?
Freude ist, glaube ich, für mich auch sehr unterschiedlich. Die Freude der Stille auf einem Berg, in der Natur, ohne Musik, ohne alles, möglichst nur die Natur, ist für mich eine Freude von Loslassen, Leichtigkeit, dieses Gefühl von im Moment Leichtigkeit verspüren. Die andere Freude, das andere Extrem in meinem Leben, mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu erleben und gerade ein bisschen actionreicher. Und man muss ja dazu sagen, ich habe in meinem Leben ja auch schon ein Stück weit Extremsport gemacht. Also es ist ja irgendwie so, auch ich komme ja auch noch ein bisschen aus einem anderen Feld und auch dann dieses Übertriebene, jeden Abend auf einer Veranstaltung sein. Da ist trotzdem immer diese Freude gewesen, dass ich dieses, es fühlt sich so an, als würden die Menschen, mit denen ich gerade im Umfeld bin, einfach alle gerne hier sein und ich bin gerne hier. Und es ist so ein Miteinander, so ein großes Gemeinschaftsgefühl, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe von Menschen, die alle gerade etwas Gutes wollen, die alle gerade etwas Wohlwollendes haben. Und genauso ist es aber auch die Freude, mit einer einzelnen Person in einem tiefgründigeren Gespräch das Gefühl zu haben, sich zu öffnen. Also ich empfinde auch oft Freude, mich zu öffnen, weil ich dann immer sage, wenn sich beide Seiten sehr öffnen, ich stehe ja immer für diesen authentisch offenen, ehrlichen Austausch, ja. Natürlich nicht beleidigend, weil ich sage auch immer, es gibt eine verletzende Öffnung. Also da soll man jetzt auch nicht gefühlslos durch die Welt gehen und einfach jedem sagen, was man denkt im ersten Moment, weil diese Gedanken manchmal da auch negativ kommen, weil man sowas dazulässt. Man versucht natürlich schon offen zu sein und ehrlich zu sein, aber es ist immer dieses, worauf achte ich jetzt eigentlich oder worauf konzentriere ich mich? Und wenn ich dann in einem Moment bin, wo ich sage, ich empfinde Freude durch eine Person, die mir gegenüber sitzt, dann ist es, wie du da gerade gesagt hast, dann fühlst du dich wohl, dann sitzt du da und denkst, ist schön. ist schön, hier zu sein. Und es ist schön, dass wir diesen Moment haben. Und ich finde, bildlich gesprochen ist dieses Gefühl dann wieder, ich erzeuge ein Bild, was in meinem Bilderbuch im Kopf sich einrahmen lässt, auf die Seite kommt. Und auf dieser Seite ist es dieses, ach, schau mal, da saßen wir zusammen. Das ist doch schön. Das war ein Moment der Freude. Das finde ich immer bei Freude. Das kommt auch wie so ein Bild in so einem Bilderalbum im Kopf. Und ich glaube, das ist dieses Thema, wenn man abstumpft, dann empfindet man immer weniger Freude, trotz so Bilder. Das ist ganz schwierig, dieses Abstumpfen. Das habe ich auch vorher gemeint mit, wenn du jeden Abend auf einem Event bist, wenn du in einer Woche, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, keine Ahnung, in 5 Städten warst und hast 10 Pitches gehabt und hast 3 Events gehabt und hast auf einem Event auch noch moderiert und präsentiert und es fühlt sich alles für sich super geil an, aber du fährst freitags nachts nach Hause im ICE und denkst dir nur so, wow, was für eine Woche, bist voller Glücksmomente und bist aber auf so einem High-Level, dass du am Samstag, wenn deine Frau sagt, ich würde gerne heute mal nichts machen oder ich würde gerne heute diesen, jenes machen, dass du manchmal gar nicht bereit bist, dich auf andere Menschen wieder einzulassen, weil du so überladen bist im Kopf, ja, dass so viel dauerhafte Freude, dauerhaftes High-Level-Getragensein von so Emotionen dich einfach abstumpfen lassen. Deswegen habe ich ein bisschen Respekt bekommen vor diesem Abstumpfen, ja, weil ich auch 2023 oder 24 oder 23 war es, in dem Jahr gesagt habe, boah, ich will wieder viel mehr in Urlaub fahren. Die Jahre davor bin ich kaum in Urlaub gefahren. Dieses Gefühl von in Urlaub fahren habe ich schon immer gemocht, weil ich jemand bin, der gerne was neu erkundet und erlebt. Und ich hätte auch früher nie gedacht, dass ich mal einen Poolurlaub will, dass ich einfach nur am Strand oder am Pool liege, so ungefähr. Inzwischen würde ich das wahrscheinlich sogar auch wollen. Und ich habe auch seit ein paar Jahren, bin ich ein Fan von Wellness, dass man mal hingeht und wirklich nur in die Sauna und Wellness und Sauna und Wellness, weil man dann wirklich im Kopf alles rausschwitzt gefühlt. Da war ein Jahr, da bin ich sehr viel gereist auf einmal wieder. Ja, also ich habe davor kaum Geld gehabt mit dem Start des Unternehmens und konnte nicht reisen. Dann kam Corona und dann war alles doof und konnte einfach nicht reisen. Auf einmal konnte ich wieder reisen. Und ich glaube, ich bin nicht eigentlich zu viel gereist, aber ich bin so viel gereist, dass ich das Gefühl hatte, es war ein tolles Jahr und jede einzelne Reise war super. Aber irgendwie wäre es auch schön gewesen, glaube ich, sich das ein bisschen aufzusparen. Diese Freude nicht zu oft zu empfinden, weil man fährt dann auf einmal weg, man sitzt am Flughafen und es ist nichts Besonderes. Wir Menschen, wir haben echt ein Problem damit, dass wir uns zu schnell an Sachen gewöhnen. Und das können sich die wenigsten vorstellen, weil du kannst sogar in einem Lamborghini sitzen, fahren und denken, im Alleinenzustand oder wie auch immer, wenn du mit einem Freund drin sitzt, dann ist es vielleicht ein anderer Moment, wenn der Freund oder so die ganze Zeit dieses Auto so genießt und sagt, geil, geil, geil und selber findest du es ja auch cool. Aber in dem Moment, wo du dann fährst und bist zum Beispiel alleine und fährst durch die Gegend, ja, der Motor hört sich schön an, das Auto fährt sich super und das Auto kostet super viel Geld und alle könnten, die dich sehen, könntest du ja meinen, die finden dich toll. In Wirklichkeit sehen die Menschen gar nicht das Auto, sondern sehen sich in dem Auto selber. Also bist du als Person eigentlich irrelevant, deswegen sollte man sich kein Auto kaufen aufgrund von Image. Das ist ein anderes Thema, außer man ist Makler. Ja. Und dann sitzt man im Auto und denkt sich so, okay, wenn ich jetzt alleine hier drin sitze und fahre, was macht eigentlich diesen Spaßfaktor aus? Und dann kam schon oft in mir dieses Gefühl, eigentlich mache ich es doch lieber mit anderen Menschen. Weil wenn ich mit anderen Menschen mal kurz schweige, ist dieses Schweigen da. Wenn ich alleine auf dem Sofa zu Hause sitze, ohne zu konsumieren, ohne schon wieder irgendwie Geld auszugeben, dann sind diese Momente schön und gut und dann kann ich sie auch längerfristig aushalten im Sinne von, jetzt ist alles gut. Aber wenn ich in so einem Auto sitze und fahre, dann kann ich vielleicht den Moment für mich genießen, ja, aber dann kommt schnell dieses Gefühl auf, was ist next step? Weil ich glaube, wir Menschen kommen nicht so gut damit klar, wenn wir auf einer Spitze ankommen, wo wir immer denken, es ist die Spitze und sehen dann wieder die nächste Spitze. Und das ist dieses langfristige Denken, wo ich immer versuche, mir auch gezielt weniger zu leisten, als ich kann, gezielt mehr zu investieren, weil ich sage, okay, in dem Moment, wo ich jetzt mehr Spaß am Investieren habe als am Ausgeben, dann gebe ich immer noch genug aus, um mein Leben schön zu gestalten und fahre mal einen schönen Urlaub, aber fokussiere auch, ja. Also das ist aus der Geldsprache heraus, wenn ich diesen Money Mindset jetzt im Kopf habe, rede ich immer von Fokus. Man muss sich auch mal selber ein bisschen fokussieren. Wenn du dir ein Sub kaufst, ein Auto kaufst und noch in Urlaub fährst in dem einen Monat und wirklich alles rausgeballert hast, was geht, dann wirst du niemals das Glück haben, wie wenn du in dem einen Monat unbedingt dir lange schon vorstellst, ein Stand-Up-Paddleboot zu haben. Dann kaufst du dir halt ein Stand-Up-Paddleboot und dann fährst du über den See und dann genießt es 100 Mal über den See zu fahren, so ungefähr die nächsten 5 Jahre und kaufst dir vielleicht im nächsten Jahr erst dein Auto oder dann nimmst du halt ein Auto, was günstiger ist, aber was halt genug Platz hat, um einen Sack zu transportieren. Das ist so dieser Fokusmoment, wenn ich sage, das ist jetzt das, was mir Freude bringt. Das Gespräch jetzt hier. Dann freue ich mich darauf und dann zehre ich danach davon. Wenn ich jetzt aber überlege, wie kriege ich möglichst viel Freude, viele von diesen Momenten, dann mache ich eins wieder, dann stumpfe ich zu schnell ab. Dann schrub ich von einem Moment in den nächsten und merke auf einmal, das war alles cool, aber im Großen und Ganzen erfüllt es mich nicht genug. Und dann verschwinden diese Bilder. Diese ja. Bilder, diese freudige Moment, die verblassen zu schnell, weil wenn du eine riesen Collage hast, wirkt die toll und dann wirkt sie wie so ein Image-Boost. Oh, schau mal, was ich alles Cooles gemacht habe. Aber eigentlich ist es doch viel schöner, sich die einzelnen Bilder auf eine Seite zu packen und zu sagen, das ist die Seite, das ist jetzt das Kapitel, das ist jetzt der schöne Moment, du hast ein Buch geschrieben, der Moment des Veröffentlichens, wahrscheinlich war der cool. Aber du fühlst dich, glaube ich, auch im Nachhinein trotzdem so, dass du sagst, wenn du jetzt 10 Bücher veröffentlichst, wirst du wahrscheinlich ein anderes Gefühl haben beim 10. Mal veröffentlichen. Nicht, dass es schlecht ist, sondern manchmal ist es auch wichtig, dass man dann, ich sag jetzt mal, 10 Bücher veröffentlicht. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch immer wieder fokussiert und bewusst zu sein, wo habe ich jetzt gerade welches Gefühl und nicht zu versuchen, zu erzwingen, dass es immer und immer wieder gleich kommt.
Du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt. Alles, was du gesagt hast, finde ich super. Und gleichzeitig hast du wieder gesagt, am Ende, glaube ich, was wichtig ist, lass dich halt langfristig begeistert. Das ist halt das, deswegen auch natürlich auch diese Anfangsfrage. Was begeistert dich am meisten? Das ist bei dir zum Beispiel, dass du langfristig deine Ziele hast und damit einen Mehrwert schaffst für Menschen, wo du dir schon vorstellst. Und das treibt dich langfristig an. Du hast vielleicht nicht diese dauerhaften jetzt die Bilder, aber das, was dich langfristig am Ende doch motiviert, das zu tun. Oder du sagst auch immer wieder, die Menschen inspirieren mich. Das sind die Hauptsachen. Das kann immer wieder kommen. Es muss nicht die ganze Zeit sein, aber du weißt halt, was dich hauptsächlich begeistert. Und dann ist das nicht, was du sagst, dass du, das ist was so wie Reize sind. Ich will diesen Lamborghini haben. Ja, das ist was ganz anderes. Wenn du jetzt sagst, ich begeistere es wirklich, mir bringt es was, mit Menschen in Kontakt zu sein. Klar, du musst es nicht jeden Tag 10 Stunden haben, hast du auch schon gesagt. Aber das ist das, was du eigentlich immer wieder machst. Und es begeistert, du hörst damit nicht auf. Ja. Das ist das, wo du jetzt bei Routinen bist. Das ist halt der Unterschied, finde ich, wo du wirklich begeistert bist und wo es klare Routinen gibt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem Lamborghini fährst, habe ich mir auch gedacht, nach dem 5. Mal ist es halt normal. Dann ist für dich der Lambo normal. Ja. Du hast ihn ja einfach. Aber ich glaube, dass du nach dem 5. Mal mit einem Menschen, den du geredet hast, nicht sagst, ich möchte nie wieder mit Menschen reden. Sondern du möchtest halt mit einem anderen Menschen reden und nicht so oft reden, aber an sich, das, was dich hauptsächlich begeistert, das stumpft nicht komplett ab. Das bleibt schon da.
Ja.
Ja? Und das Gleiche ist bei deinem langfristigen Ziel genau das Gleiche. Du machst es ja, weil du am Ende eigentlich ist nicht jetzt aller großes, ich sag mal, Maria, Ave Maria, sondern ich helfe jedem, aber ich meine, du hast schon das Ziel, dass ich Personen helfe oder dass du was machst, was in der Welt, wenn du jetzt an CO2-Fußabdruck denkst, hilft. Das ist aber, was dich langfristig antreibt. Und das ist vielleicht der Unterschied zu diesen kurzfristigen Reizen. Und das meine ich halt, dass Begeisterung ist etwas ist, was von innen kommt, was dich immer wieder begeistert und nicht komplett abschumpfen kann.
Ja.
Weil es nicht geht. Weil du drin bist.
Ich finde absolut wichtig, wenn ich da jetzt einhake, dass man sagt, ein langfristiger Gedanke von mir, ein langfristiges Ziel heißt nicht, dass ich Sachen aufschiebe die ganze Zeit. Das heißt nicht, dass ich sage, ich erfülle mir einen Wunsch in 20 Jahren und ich arbeite jetzt so lange dahin, dass ich diesen Wunsch erfülle, sondern ich sage, ich plane langfristig. Ja, finanzielle Themen mache ich sowieso mit einem langfristigen Gedanke, wie auch immer. Aber dieser Weg dorthin wird durch den langfristigen Gedanke ganz anders laufen.
Genau.
Also in dem Moment, wo ich langfristige Ziele habe, heißt es nicht, dass ich Sachen aufschiebe, sondern dass, wie du gerade gesagt hast, dass ich in diesen Momenten verstehe, ich will eigentlich aufgrund meines langfristigen Zieles diesen Moment jetzt genießen. Weil wenn Leute immer nur sagen, das mache ich dann oder ja, dann, wenn ich mal so und so was habe, dann geht's mir gut. Nicht sagen, dann geht's mir gut. Ich muss immer sagen, mir geht's jetzt gut mit den Themen, die ich da und da habe. Wenn ich abends im Bett liege und immer nur an den nächsten Tag denke oder dran denke, es wird dann in 3 Jahren mal laufen, das Unternehmen, oder meine Frau sagt, endlich zahlst du dir genug Geld aus, oder meine Frau sagt, wow, das ist jetzt mal cool, dann sind es immer Sachen, wo man denkt, das wird dann mal so sein. Aber wenn ich immer in dem jetzigen Moment sagen kann, wofür bin ich denn jetzt dankbar? Was mache ich denn jetzt richtig? Was zahlt denn jetzt auf mein langfristiges Ziel ein, weil der Weg ja das genauso wichtig ist wie das Ziel, weil wir haben kein Ziel in der Form, dass wir sagen, wir springen in die Kiste irgendwann, also wir sterben irgendwann und fertig aus, sondern eigentlich sollten wir ja überlegen, wo ist der jetzige Moment, mit dem wir sagen, mit dem langfristigen Ziel machen wir das jetzt und fühlen uns wohl damit. Das meinte ich damit. Wir fühlen uns jetzt wohl, weil wir sagen, das zahlt aufs langfristige Ziel ein, weil wir auch merken, wenn wir jetzt dieses und jenes nicht tun, hilft uns vielleicht langfristig. Dann ist es trotzdem kein Aufschieben. Zum Beispiel ist für mich gesundheitlich so ein Thema. Wenn ich sage, ich gehe jetzt regelmäßiger mal ins Bett, ich schlafe gut, dann verpasse ich auch nichts. Ich habe nicht dieses Fear of Missing Out von irgendwelchen Events, weil ich sage, ich genieße die Events, wo ich bin Und ansonsten kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich einfach mal genug Schlaf bekomme. Weil man kriegt relativ schnell zu wenig Schlaf, wenn man ein sehr Vollgasleben führt mit 1000 Events oder sonst was. Und genauso ist es mit diesen Aufgaben, die man, wenn du jetzt sagst, Buchthema bei dir. Ich finde zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt, das ist ein Prozess, der dauert. Und in diesem Prozess, glaube ich, sollte man immer wieder auch darauf achten, was lernt man gerade dadurch? Wo fühlt es sich dann cool an oder richtig an, diesen Prozess zu machen? Ich meine, beim Fahrradfahren, wenn ich früher sehr viel Fahrrad gefahren bin, dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, welches Rennen ich jetzt wieder mit gewinne. Sondern ich habe immer nur gedacht, okay, ich muss mich vorbereiten für das Rennen. Ja, das ist ein langfristigeres Ziel. Aber was ich hier gerade mache, fühlt sich einfach richtig an. Durch die Natur zu heizen, durch die Natur zu fahren, den Moment wahrzunehmen, diese tiefgründige in sich selbst ankommen, weil man mit niemandem mehr redet und einfach nur noch die Straße, ich und der Himmel so. Mhm. Keine Ahnung. Einfach so gefahren. Dann waren das diese Flow-Momente. Oder es muss auch gar nicht der Flow-Moment sein, um zu sagen, das, was ich gerade tue, fühlt sich richtig an. Das ist, glaube ich, das schließt den Kreis zu dem, wo ich am Anfang gesagt habe, mein Bauchgefühl stimmt. Ich höre auf mein Bauchgefühl, weil dann viel Gelerntes zusammenkommt, viel Wissen zusammenkommt, viele Erfahrungen, 1000 kleine Bausteine, die irgendwie was Größeres ergeben, wo sich mein Bauchgefühl richtig anfühlt, weil ich wieder das Gefühl habe, damit werde ich langfristig auch gut laufen. Das meinte ich auch mit dem nicht so viel Gas geben, dass mir der nächste Kurve rausfährt. Wenn ich sage, ich genieße den Moment ein bisschen mehr und merke, der Moment stimmt, weil ich ihn so auch noch ganz oft erleben kann. Das ist wie du sagst, wenn du begeistert bist von etwas, und vielleicht begeistern eine uns im Leben immer unterschiedliche Sachen mal, aber ist ja auch okay. Es ist ja dann auch okay, wenn uns unterschiedliche Themen begeistern. Aber wenn wir möglichst oft dem Leben die Chance geben, uns auch begeistern zu lassen, dann wissen wir, diese Begeisterung, die können wir ganz oft haben. Die können wir so oft haben, wie wir wollen, eigentlich mit einem guten Gewissen dann, weil wir dann sagen, okay, die Sachen können wir immer wieder erleben. Und wenn dann uns wieder was Neues begeistert, dann erleben wir das immer und immer wieder. Und da können wir jetzt schon mal langfristig sagen, wir werden ein erfülltes Leben haben. Oder gehen einfach davon aus, dass wir ein erfülltes Leben haben und uns denken so positiv, dann genießen wir auch manchmal mehr diesen einen Moment, wo wir jetzt sind und sind begeisterter in diesem Moment.
Super. Top. Super zusammengefasst. Wir gehen jetzt zum nächsten Sache. Du siehst hier Karten.
Ich bin sehr gespannt, weil bis jetzt sehe ich nur, dass du die Karten gebrandet hast und ich denke mal, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass du dir was überlegt hast.
Du wirst gleich sehen, wir werden abwechselnd eine Karte ziehen. Wenn ich sie ziehe, darf ich eine Frage stellen. Wenn du sie ziehst, darfst du mir eine Frage stellen. Bei vielen Karten siehst du Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, du kannst das Muster, was du auf dieser Karte siehst, deiner eigenen Frage füllen, dass du etwas fragst, was dich gerade interessiert. Du hast so ein kleines Muster. Wollen wir mal beginnen?
Gerne.
Ja? Erste Karte. Was wäre schlimmer? Das ist eine gute Frage bei dir. Was wäre schlimmer?
Mir schießen Sachen in den Kopf, aber ich lasse jetzt gezielt erstmal dich
einfach fragen. Ja, lass mich erstmal. Was wäre schlimmer? Ein großes Liquiditätsproblem deinem Unternehmen oder aber, dass du die Freude an deinem Unternehmen verlierst?
Da ist es auf jeden Fall schlimmer, wenn ich die Freude am Unternehmen verliere. Also ein großes Liquiditätsproblem kann dazu führen, dass ich dieses Unternehmen, so wie es ist, aufgeben muss. Da gibt es in Deutschland diese Insolvenz dafür und die ist dafür da. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich verliere die Freude daran, was ich damit wirklich tue, sagen wir jetzt mal die Freude am Unternehmertum, dann würde es mich, glaube ich, schon sehr stark treffen, weil dann würde ich ja auch nicht mehr so die Chance sehen und auch die Motivation sehen, nochmal da weiterzumachen und nochmal ein Unternehmen aufzubauen. Weil ich sage ja immer, eine Insolvenz heißt ja nicht, dass du nie wieder Unternehmer sein darfst. Das heißt nur, dass diese eine Unternehmensform mit diesem Unternehmen pleite gegangen ist. Also ein Liquiditätsthema ist richtig scheiße. Ja. Mhm. Aber es wäre viel schlimmer, wenn ich die Freude daran verliere, ein Unternehmen aufzubauen und Menschen glücklich zu machen oder einen Mehrwert zu stiften.
Okay, du bist dran.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne ja noch gar keine Karte, aber du wahrscheinlich auch nicht alle Karten. Wenn dein Leben ein Wenn dein Leben eine Sportart wäre, was wäre dann für dich der Moment, wo du sagst, so funktioniert eine Beziehung zwischen zwei Menschen?
Nochmal bitte.
Also, wenn dein Leben eine Sportart wäre, also ich hätte gerne, dass du aufgrund von einer Sportart erklärst, was in der Beziehung für dich wichtig ist zwischen zwei Menschen. Nicht zwischen dir und der ganzen Gruppe oder so, sondern zwischen zwei Menschen. In einem Sport erklärt, anhand von einem Sport. Weil ich denke, du bist im Sport besonders.
Jetzt sag nochmal die Frage.
Ja, wenn dein Leben eine Sportart wäre, dann wäre eine Beziehung zwischen zwei Menschen besonders gut, weil... das und das passiert.
Wenn er mir Leben eine Sportart wäre, wie meinst du das mit der Beziehung?
Ich finde, man erlebt ja immer eine Beziehung nach der Lebenslage und Lebenssituation unterschiedlich.
Ja.
Und für mich ist zum Beispiel so, dass ich sage, wenn ich die Metapher Sport nehme,
ja,
um die Beziehung mit meiner Frau zu beschreiben.
Okay, verstehe.
In die Richtung will ich. Ich habe es kompliziert ausgedrückt, ich weiß.
Ja, ich muss auch echt überlegen, wie ich das antworte. Wenn mein Leben eine Sportart wäre und dann die Beziehung zwischen zwei Menschen.
Was ist dann vielleicht der Gewinn? Ab wann gewinnt man? Ab wann verliert man? Weil ich finde, Sport ist ja immer so ein bisschen Gewinnen und Verlieren und Herausforderungen annehmen, besser werden.
Ja, also eine Beziehung zwischen zwei Menschen im Sport ist tatsächlich so, wenn du es schaffst, vor allem mit dem Sport, wenn mein Leben Sport wäre, dann ist es immer so, dass ich erfolgreich bin. Klar, wenn ich das Spiel gewonnen habe, aber das hat nichts mit Beziehung zu tun, überhaupt gar nichts. Nichts. Ich bin aber erfolgreich, wenn ich gute Beziehungen habe. Bedeutet, wenn mein Leben ein Sport wäre, würde es bedeuten, zwischen Beziehungen, dass ich auf der einen Seite ganz klares Regeln habe, wie ich miteinander umgehen muss, weil es sonst nicht funktioniert, dass ich den anderen wertschätzen muss, dass ich meine eigene Rolle kennenlernen muss, aber dass es ganz wichtig ist, dass wir zusammen ein Ziel erreichen. Weil wir es alleine, ich sage jetzt mal Teamsport, mhm, alleine nicht schaffen wirst, weil du am Ende jeden brauchst. Weil sonst wärst du gar nicht in diesem Team. Das heißt, wenn mein Leben ein Sport wäre, würde ich immer darum gucken, dass ich mich an die Regeln halte, die passieren, dass ich meinen Input gebe für jemand anderen, aber dass am Ende beide Personen miteinander alles dafür tun, dass wir uns gegenseitig helfen und so nämlich zum Ziel kommen und keiner sich komplett über den anderen stellt. Und dann werden wir auch im Sport als Team erfolgreich sein, wenn wir gönnen können. Ganz wichtig.
Also das zuzulassen, dass andere Erfolge haben, die wir gemeinsam feiern können, aber manchmal der Erfolg mehr von der anderen Person kommt und manchmal von der einen Person, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir gemeinsam den Erfolg haben.
Zum Beispiel, du scorst 20, ich mach 0, aber ich gebe dir 10 Assists dafür. Bestes Beispiel. Dass ich vielleicht nicht auf der Stats-Seite vom Score bin, aber ein Assist oder vielleicht sogar ich derjenige bin, das ist für mich ganz persönlich so, das passt ganz gut, ich liebe es zu verteidigen. Das siehst du kaum auf den Sets, das siehst du Steals vielleicht, aber oft ist es so, dass man eine Hand dazwischen ist, dass du redest, dass du einschüchterst, alles Mögliche. Aber dass du halt alles dafür tust, dass man gemeinsam erfolgreich ist und dass jeder weiß, dass er wertvoll ist und dass ich dem anderen auch zeige, dass du auch wertvoll bist und dass wir dann zusammen ein gemeinsames Ziel erreichen.
Schön.
Dann mache ich die nächste Frage. Bist du ready?
Ja, gerne. Wenn du sie nicht so komplex wie ich stellst, bestimmt.
Was würdest du sofort wählen? Jetzt drehen wir es nämlich um. Was würdest du sofort wählen? Dass du einen sehr, sehr großen Auftrag bekommst für dein Unternehmen? Oder aber, dass du etwas Neues findest, was dich auf Jahre hin neu begeistert?
Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, den großen Auftrag. Komisch klingt das jetzt, weil das, was ich vorher gesagt habe, ist dann wahrscheinlich ein bisschen widersprüchlich. Aber ich glaube, das ist eine Momentaufnahme, wo ich sage, ich fühle mich jetzt wohler mit dem großen Auftrag, weil der mir dafür sorgt, dass das operative Geschäft läuft, weil ich aber auch die Zuversicht habe, dass es danach schon wieder einen neuen Moment gibt, der dazu führt, dass ich irgendwas machen werde. Das ist, glaube ich, dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich erzwinge nichts. Ja, ich erzwinge nicht, dass eine neue Chance kommt, sondern ich lasse nur Chancen zu. Das heißt, aber auch, wenn ich mich fokussiere auf jetzt zum Beispiel die Green Engineers GmbH, das Ingenieurbüro für nachhaltiges Bauen, und ich freue mich einfach sehr, wenn ich jetzt sage, wir haben einen großen Auftrag gewonnen, dann läuft dieses operative Geschäft. Zwar gehört da noch mehr dazu, aber dann läuft es. Mhm. Das heißt, ich bin auch sehr zufrieden damit, wenn ich sage, Sachen laufen. Dass dann wieder ein neuer Moment kommt irgendwann und der muss auch nicht erzwungen sein. Es kann ja sein, Worst Case, ich habe nie wieder so eine Idee, ich werde nie wieder irgendwas Neues schaffen, dann wäre ich immer noch zufrieden damit, weil dann sage ich, wenn ich Sachen geschafft habe, die ich retroperspektivisch ins Leben gerufen habe und die laufen, fühle ich mich auch sehr wohl damit. Ich glaube, das ist wieder ein Stück weit eine gewisse Demut, die auch immer wieder dazugehört, um diesen Moment zu genießen, wenn wir sagen, das, was jetzt läuft, wenn das weiterläuft, auch ein super Gefühl.
Finde ich cool. Ja. Sehr cool. Du bist dran.
Soll ich die nächste Karte?
Mach du noch eine.
Wenn dann, das ist das Gleiche. Soll ich eine neue Karte?
Dann nimm gerne eine neue Karte.
Ja, sonst hätte ich es nochmal so komplex gestellt. Nenn spontan etwas, das du immer fühlst und denkst, wenn du mit einer Mannschaft gewonnen hast. Als allererstes, nenn spontan etwas, das du immer fühlst und denkst.
Also denken ist, wir haben es geschafft.
Ja.
und fühlen, es gibt da zwei unterschiedliche Gefühle. Erleichtert und schade. Also erleichtert meine ich, natürlich, ich hab das Spiel gewonnen und ich bin erleichtert, wenn es vielleicht das Team es nicht so spielt, wie ich es will. Da bin ich erleichtert, dass wir gewonnen haben. Wenn wir gewonnen haben und ich das Spiel an sich schön fand, ist das Gefühl deswegen schade, weil es vorbei ist. Ich sag mal so, wenn ein Team genauso spielt, wie ich mir das vorstelle, die ganzen Ideen hat, diese ganze Energie hat, am Ende machst du es eigentlich sogar dafür. Du machst es eigentlich nicht für den Abpfiff. Klar, am Ende sind es die Resultate, die zählen, aber du machst es für die Reise davor. Und wenn sie wirklich genauso spielen, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das, also wie es wirklich so die Idee ist, dann denke ich mir so, ich hätte gerne mehr gesehen. Und dann sage ich, schade. Aber oft ist es, ganz ehrlich, ist es auch das Gefühl erleichtert. Einfach ganz ehrlich zu sagen. Wollen wir noch eine Karte machen jeweils? Ja, nenne spontan etwas, das du nie in deinem Leben ausgelassen hast.
Ausgelassen. Boah, es gibt Dinge, die habe ich nicht aus meinen Gründen ausgelassen, sondern vielleicht aus den Umständen oder um anderen nicht weh zu tun. Aber was habe ich nie ausgelassen? Boah, ich hatte schon so viele Hochs und so viele Tiefs in meinem Leben, dass ich dadurch glaube, es gibt nichts, was ich nicht mindestens einmal ausgelassen habe. Ich habe schon ausgelassen, mich zu freuen. Ich habe schon ausgelassen, Gefühl zu leben. Ich habe schon ausgelassen, in Urlaub zu fahren, ja, ich habe ausgelassen, Geld zu verdienen. Wenn ich diese Frage höre, finde ich das total spannend, weil mir diese Frage echt selten gestellt wird oder noch nie, dass ich eigentlich das Gefühl habe, es gibt nichts, was ich nicht schon ausgelassen habe, außer zu sagen, ich atme, ich ernähre mich, okay, das ist lebensnotwendig, aber alles andere habe ich schon mal ausgelassen und deswegen würde ich darauf gerne antworten mit, ich bereue gar nicht, dass ich manchmal Sachen ausgelassen habe, weil sie mir durchs Auslassen nur danach mehr Motivation, mehr Drive gegeben haben, zu sagen, ich will nicht, dass es nochmal kommt. Oder ich habe mich in meinem Leben auch gefühlt, schon mal in der Schulzeit so schlecht gefühlt, aufgrund von schulischen Leistungen und Umständen, dass ich gesagt habe, ich bin so ein Versager, ich kam mir so schlecht vor. Und ich wurde zum Glück dann nicht von den anderen jetzt noch gemobbt oder irgendwie sowas, aber es war einfach so dieser Moment, ich habe mich so unwertvoll gefühlt, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich einfach ausgelassen habe, mich wohlzufühlen. Und weil ich das mal durchlebt habe, weil ich Dinge ausgelassen habe, gewollt oder nicht gewollt, also viele Dinge wahrscheinlich ungewollt, Negatives, kann ich eher mich danach ein bisschen drauf konzentrieren und sagen, okay, wenn das jetzt anders ist als damals, nur ein bisschen besser, dann ist es vielleicht schon für viele eine ganz normale Normalität, aber für mich schon mal mehr als eine Normalität, weil es ja doch schon mal schlimmer war. Also vielleicht mal erstmal Sachen im Leben ausgewollt oder ungewollt, um danach festzustellen, es verschiebt sich wieder ein bisschen nach unten und man ist mit ein bisschen weniger glücklich oder man denkt und festigt sich manchmal so ein bisschen auf diese Momente. Man erdet sich, ja. Ich habe bis jetzt viele Sachen, wie gesagt, noch nie nicht ausgelassen. Also ausgelassen, ja, aber ich glaube, ich habe auch nichts, wo ich sage, ich werde mein Leben lang nie wieder darauf verzichten wollen. Ich versuche gar nicht erst einen Standard zu haben, wo ich nie wieder sage oder wo ich sage, ich werde nie wieder dahin kommen. Ich werde vielleicht sogar in meinem Leben irgendwann wieder dahin kommen, dass ich mal keine Einnahmen habe. Ob das dann gerade zum Leben passt, muss man entscheiden. Muss man hoffen, dass es nicht so ist. Also eigentlich ticke ich da anders. Wahrscheinlich sage ich, ich will nie wieder ohne Geldsicherheit leben, weil ich werde einfach immer weiter investieren, weiter was aufbauen an Nettovermögen oder wie auch immer. Aber es ist eine super spannende Frage. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht schon nicht gemacht.
Weißt du, was das Schöne ist? Du kannst ja vielleicht sogar diese Frage nutzen, wenn du nach Hause fährst, nochmal drüber nachzudenken. Für dich vielleicht hilft es ja.
Ja. Ja? Werde ich ganz sicher tun.
Ja.
Ich werde nämlich gezielt nicht an meinen nächsten Termin danach denken, sondern an diese Frage, weil sie einen wirklich innerlich berührt oder innerlich so an die Substanz geht, wo zu überlegen, boah, mein Leben hat mich immer so oft schon gezwungen, Sachen auszulassen. So oft dieses Gefühl, das habe ich alles nicht. Das habe ich nicht geschafft. Und eigentlich ist dieses Auslassen gar nicht immer nur negativ, sondern es formt uns. Es ist ein Teil von uns. Du hast vorher gesagt, wir sind alle Individuen. Das ist nicht dieses, ich vergleiche mich mit der Person und es muss genauso laufen, weil es kann gar nicht laufen. Jeder hat ein bisschen anderes Leben, jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen, jeder hat eine andere Prägung. Und alles, was uns ausmacht, ist so individuell, dass wir eigentlich, glaube ich, echt überlegen müssten, um uns mit anderen zu vergleichen, um dann wieder zu sagen, das habe ich ausgelassen. Aber wenn man sein eigenes Leben denkt, weiß man vielleicht gar nicht, was ich nie wieder auslassen wollen würde oder so. Oder nie ausgelassen hätte, was andere haben. ich probiere der nächsten Karte, bevor ich dazu zu tief einsteige. Ich überlege lieber beim Heimfahren dann, was da ist. Okay, was würdest du sofort tun, wenn morgen zu dir jemand sagt, er gibt dir 1 Million, die darfst du natürlich nicht fürs Private ausgeben, sondern musst irgendeine coole Idee damit aufbauen und diese 1 Million kannst du zwar verwenden, wie du willst, aber du solltest ihn, diese Person, damit auch glücklich machen und gleichzeitig kennst du diese Person aber kaum. Es ist jetzt quasi No-Name-Investor, der sagt, was würdest du sofort tun, wenn ich dir morgen 1 Million gebe und die musst du nutzen, um irgendwas damit zu tun, was auch mich glücklich macht, aber
ich finde es total spannend. Ich hatte nämlich meine Idee. Ich sag mal so ich habe 2 Haupttalente, ist so, glaube ich, so die Kreativität, die bei mir da ist. Und dass ich sehr gerne Rahmen gestalte. Also ich meine jetzt keinen Bilderrahmen, sondern ich meine tatsächlich Rahmen, wo etwas entsteht. Also ich nenne es mal im Basketball-Kontext, ist halt Struktur, zum Beispiel ein System, wo es einfach funktioniert, aber eigentlich die ganzen Spieler so viel Freiheiten haben, dass was ganz Neues wieder daraus entsteht. Und das ist eigentlich, wenn sie es verstehen, wenn man diesen Rahmen versteht, das ist dann sehr viel Spaß und auch gleich für Rahmen, für wie kann man Teams rahmen, dass bestimmte Regeln da sind, aber dass trotzdem das Team wieder selber formt. Wenn du mich jetzt danach fragst, wenn ich super spannenden Investor habe, ich würde ein Unternehmen gründen, wo ich meine Kreativität nutzen würde, um Produkte zu herzustellen, aber gleichzeitig einen Rahmen, nur den Rahmen, einen Unternehmensrahmen bilden würde und dieses Geld nutzen würde, dass ich Leute einstelle, auch ihn, dass man sich an sich kreativ ausleben kann. Das heißt, du hast eine neue Idee und ich baue dir aber die Struktur des Unternehmens so hin, dass du deine Idee auch umsetzen kannst, auch und zwar nicht nur also Non-Profit, sondern Profit. Ja, also dass einfach es nicht gesagt wird, nein, deine Ideen machen wir nicht, sondern coole Idee, wie können wir sie wirklich hinbekommen? Das heißt, du hast jetzt nicht wegen mal bei Green Genius ein Ziel, sondern vielleicht hast du eine Richtung. Du hast schon eine Richtung. Du musst damit auch Leute glücklich machen mit den Produkten. Jetzt sind wir doch da. In einem bestimmten Pfad. Aber dass du Leute einstellst oder ein Unternehmen bildest, wo Leute einstellst, die eigentlich ihre Kreativität ausleben dürfen, die eben nicht so sind. Es gibt ja oft Unternehmen oder Mitarbeiter oder ein paar Menschen, die wollen, dass ihnen jemand was sagt, was sie zu tun haben und dann machen sie es. Dass man eher ein Unternehmen hat, wo genau die Leute nicht reinkommen, sondern wo die Leute reinkommen, ich will selber denken, ich will selber tun, ich will selber mich ausleben, dass man dann aber noch die Struktur hat, vielleicht auch wieder damit Personen, die sich wohler fühlen, das dann aber umzusetzen, aber so eine Kombination herzustellen und auch mit der Struktur und AI und praktisch diesen Rahmen zu bilden, dass Leute Lust haben, dort zu arbeiten, dass vieles Neues entsteht, viele neue Produkte entstehen oder auch, sagen wir, Dienstleistungen entstehen, dafür den Rahmen zu bauen, dass am Ende auch die Person, die da ist, sich auch ausleben kann und sagt, oh, das Geld, was ich hier habe, ist nicht nur gut investiert, es wird auch mehr, obwohl wir sehr, sehr viel Freiheiten hier haben und es viele Personen gibt, die einfach ihr Potenzial hier nutzen, weil das ist, das, finde ich, das Positive auch, wenn du manchmal nicht nur das Ziel hast, sondern sagst, mein Ziel ist, dass ich was Neues schaffe. Gar nicht, dass ich sage, ich will das schaffen, sondern was Neues und ich hole mir die kreativen Köpfe mit rein, die dann was Neues schaffen und dadurch viel, viel Vielfalt entsteht, neue Produkte, die vielleicht vielen helfen können, wo man sonst nie drauf gekommen wäre.
Super spannend. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wo ich sage, es gibt die Leute, die würden gerne eine Sache verwirklichen und es gibt die Leute, die würden gerne genau das ermöglichen, dass es anderen ermöglicht, ihre Sache zu verwirklichen. Und das ist, glaube ich, das, was du mit Rahmen meinst. Und ich finde, das ist super spannend, weil so sind wir Menschen unterschiedlich, aber so könnten wir auch immer unterschiedlich unsere Talente einbringen, wenn wir denn gewissermaßen Chancen bekommen. Und ich glaube, du nutzt die Chance ja auch schon, indem du sagst, du machst dir den Podcast, du setzt Menschen hier hin, die mit dir reden, die über sich über Sachen unterhalten und lässt auch andere daran teilhaben. Die, dem Moment, wenn Menschen zu Hause sitzen und diesen Podcast jetzt hören, das wäre doch das Schönste, wenn wir dadurch ermöglichen, nur mit ein paar Ideen andere Leute wieder irgendwo geholfen zu haben, sich wertiger zu fühlen, sich in dem richtigen Moment auch drauf einzulassen oder offener zu sein und diese Themen. Ich glaube, das ist etwas, was uns wirklich hilft, diesen Rahmen zu schaffen oftmals, um anderen Menschen Dinge zu ermöglichen. Also einen Rahmen zu schaffen, dass andere in ihrem Leben klar damit kommen, zurechtkommen, was passiert, Ideen haben, Hilfestellungen haben, finde ich einen super schönen Gedanken. Und ich glaube, manchmal braucht es ja vielleicht auch dafür gar nicht diese Millionen, sondern auch schon die Ideen, die du Tag ein, Tag aus verwirklichst. Ich habe es aber trotzdem gefragt, weil ich finde immer, diese Millionen ist etwas, wo es eigentlich genau darum geht, dass viele Leute erst anfangen, kreativ zu werden, wenn sie Millionen haben. Ich finde, du bist jemand, du kannst auch ohne diese Millionen schon was machen. Das finde ich so ein bisschen jetzt von meiner Seite so ein bisschen als meine Schlussworte. Total cool, was du alles machst, ohne zu sagen, du hast einen Investor dahinter. Ich meine, ich habe ja auch nie einen Investor oder sowas gehabt bis jetzt und habe immer so gebootstrapped, könnte man ja so schön sagen, aus der Startup-Sprache. Und ich glaube, ich möchte ganz vielen Menschen, so wie wir beides immer wieder auch tun, dieses Machen, aufsagen, macht einfach mal, weil es einfach nach dem Bauchgefühl sich richtig anfühlt, weil es einen dann langfristig sehr viel Sinn gibt, zu sagen, ich habe das geschafft, ich habe das aus eigener Kraft gemacht. Und das sind alles so Themen, die finde ich ganz, ganz wichtig.
Ich finde es super, Lars, dass du mir jetzt eigentlich fast meine Frage vorweggenommen hast. Ich wollte nämlich noch eine Schlussfrage stellen.
Ja.
Wenn du jetzt nämlich den Leuten da drauf einen Tipp geben würdest, wie sie ihre Begeisterung und ihren Flow finden könnten, was würdest du ihnen sagen?
Dann habe ich noch was ganz anderes zu sagen, ja. Für mich ist der Flow zu finden, jetzt kommt es spannend. Ich sage, es geht nicht immer ums Geld, aber ich finde, Geld ist in unserer Form des Wirtschaftens ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, ich finde, Menschen sollten sich im Leben klar machen, wie viel Geld brauchen sie aktuell zum Leben? Das kann auch mehr werden, aber wie auch immer, oder vielleicht auch mal wieder weniger werden. Aber sie sollten sich klar machen, was sie zum Leben brauchen. Ich finde, sie sollten verstehen, wie Geld funktioniert, um sich so mit finanziellen Mitteln auszustatten. Nicht, dass sie finanziell frei sind, nicht, dass sie eine Million anstreben oder was weiß ich, sondern dass sie einfach sagen, sie können sich im Leben darauf konzentrieren, dass das Geld keine Rolle mehr spielt. Und es spielt sehr, sehr früh keine Rolle mehr. In dem Moment, wo ich sage, ich habe einen Puffer, ich habe einen Notgroschen, ich habe meinen kleinen Investiersparplan, ich habe was, was die ganze Zeit ein ganz klein bisschen Vermögen aufbaut oder immer wieder einen Puffer aufwachsen lässt, dass ich sage, ich will nächstes Jahr ein Unternehmen gründen, dann baue ich mir einen Puffer auf. Ich will, dass das Geldthema erst geklärt ist und jeder weiß, wie er mit Geld eine gewisse Sicherheit erreicht. Und davon rede ich nicht von 100.000 Startkapital, da rede ich nicht von 1 Million. Und dann sagt, jetzt konzentriere ich mich aufs Leben. Das Leben ist nicht Geld, aber Geld ist ein Werkzeug, um im Leben sicherer durchs Leben zu gehen und die Kreativität offen zu lassen. Weil dadurch kriege ich meistens auch Zeit geschenkt. Dadurch kriege ich meistens auch Sachen geschenkt wie, ich fühle mich sicher, dass ich jetzt mal Sachen ausprobiere. Weil ich selber aus eigener Erfahrung weiß, Geld hat mich zum unfassbar motiviert zu sagen, ich muss echt noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten, damit es irgendwie mal wieder ausreicht zum Leben. Aber mir hat schon sehr, sehr wenig ausgereicht zum Leben. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich echt darauf konzentrieren, im Privaten zu sagen, ist genug Geld da, dass ich privat zurechtkomme, es kommt jeden Monat genug rein und wenn ich weiß, dass morgen geht alles in den Bach runter, dann habe ich immer noch genug Geld, dass es so und so viele Monate reicht, dann finde ich schon was anderes. Das heißt, ich mache mir einmal Gedanken ums Geld, dann vielleicht ab und zu schaue ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ansonsten blende ich es aus und habe dann die Begeisterung für alles andere. Die Begegnung mit Menschen. Ich setze mich ins Auto, fahre hierher. Nicht, weil ich weiß, es ist anstrengend, hierher zu fahren. Nein, weil ich einfach machen kann. Ja? Und dieses, ich gehe in die Berge und wandern, das ist nicht teuer. Aber wenn ich mir immer versuche, im Leben das Geld außen vor zu lassen und denke dann gleichzeitig, ich muss 5 Tage Skifahren gehen in dem 5-Sterne-Hotel, um glücklich zu sein, dann wirst du niemals diese Begeisterung spüren, weil du immer nur das Gefühl hast, jetzt bist du im 5-Sterne-Hotel, aber in Wirklichkeit verschuldest du dich gerade. Oder keine Ahnung was. Also Geld ist so entscheidend und gleichzeitig so unwichtig. Wenn Geld unwichtig wird, weil du dich entschieden hast, dich damit auszukennen und es zu kanalisieren, dass es läuft, dann können weniger oder dann können kleinere Beträge echt viel Sicherheit bringen im Leben und dann kommst du automatisch in die Begeisterung, weil du mit mehr Sicherheit, weil du mit mehr Selbstbewusstsein, weil du mit mehr Passion an die Sachen rangehst und machst sie nämlich nicht mehr für Geld. Du machst sie nicht mehr automatisch dafür, dass sie dir jetzt zu viel Geld bringen, außer investieren. Das ist natürlich aus Gründen vom Geld, ja. Aber alles andere machst du dann aus dem Grund, Mehrwert zu bieten. Machst du auch aus dem Grund, weil es dir einfach mal Spaß macht, weil du einfach sagst, du musst nicht die ganze Zeit performen. Du performst dadurch, dass du nicht entschieden hast zu performen, sondern performst, weil du die Begeisterung in dem Moment hast.
Guter Tipp. Muss ich selber drüber nachdenken. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich würde am Ende gerne noch einmal was zusammenfassen von dir. Deine Begeisterung. Ich probier's. Du sagst ja, nein. Ich sage, deine Begeisterung stammt erstmal aus deinem Bauchgefühl. Das sagt dir ja oder nein. Aber vor allem, was du so zusammenfassend gesagt hast, es ist Neugier, es ist Offenheit für was Neues, aber es ist vor allem ein langfristiger Purpose, der dich immer antreibt. Kombination mit vielen Momenten mit Menschen, die dich inspirieren, die dir was geben. Aber es muss nicht das mit deinem Ziel sein, sondern da bist du offen. Du hast also den langfristigen Purpose, dich antreibt, was dich langfristig begeistert und die Momente, die du mit Menschen hast. Kann man das so sagen?
Ja. Und ich musste erst lernen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das Bauchgefühl ist immer da, aber du musst auch drauf hören. Du musst akzeptieren, dass du nie alles weißt, aber aufs Bauchgefühl kann man hören und einfach mal eine Richtung ausprobieren.
Und dann noch, genau jetzt, wo du das Gefühl sagst, also das Bauchgefühl ist ja schon das Gefühl, aber deine Begeisterung merkst du auch dann, wenn du lustig, also was lustig, aber dass du eine Nervosität hast, dass du so einen Antrieb hast und dann, wenn sie kommt, dass du dann die Freude hast. Diese Kombination, kann man das so sagen?
Ja.
Lars, es war ein sehr tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es richtig toll und inspirierend, weil ich tatsächlich jetzt mit einigen Fragen für mich rausgehe, die nicht so zu beantworten sind, sondern für mich im Laufe der nächsten Wochen vielleicht zu beantworten sind. Aber deswegen hat richtig Spaß gemacht und mal wieder was ganz anderes für mich.
Das freut mich. Dir. Möchtest du noch was sagen am Ende? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich da unbedingt noch sagen?
Ich finde, dass alle, die das hören und auch wir beide einfach uns wieder glücklich schätzen sollen, dass wir im Moment diese Freude empfinden dürfen und es uns manchmal besser geht, wie wir uns das vorstellen und wie wir denken, dass es uns geht.
Das ist der perfekte Schlusssatz, sage ich jetzt mal. Lars, vielen Dank. Und dementsprechend war das die heutige Folge Feel It Max. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Feel It Max.